Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Wie immer am Anfang, was gibt's Neues im Universum? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich viele Weltraumüberschriften gelesen habe die letzten Tage.
Ja, vielleicht wird den Leuten der ganze Virengramm langsam nervig und sie gucken in den Weltraum. Aber weißt du was, das ist viel wichtiger. Weißt du, was das ist hier heute?
Das hier heute? Der ja. 21. April, meinst du?
Das auch, ja.
Nee.
Es ist die 100. Ausgabe der Wissenschaft.
Oh! Hätte ich das große Intro benutzt, Mensch.
Tja, und wir hätten ja auch eigentlich geplant, wir wollten ja eigentlich hier live im Olympiastadion vor 100.000 Zuschauern aufnehmen, aber Corona ging nicht, tut uns leid.
Ja, schade drum, ne? Ja. Dann machen wir einfach normal weiter.
Ja, bei der 1000. Folge machen wir das dann.
Ja, genau, kriegen wir auch noch hin, wo wir so viel Zeit zu Hause verbringen jetzt die nächsten Jahre.
Ja, was gibt's denn alles im Weltall? Also ich habe, wie viele Weltmeldungen habe ich denn? Nehmen wir doch gleich mal hier die erste kurze, was es Neues gibt. Heute ist der 21. April, wie du schon richtig festgestellt hast. Und morgen ist demnach der 22. April und übermorgen der 23.
Ohne Wissenschaft wäre, das hätten wir ohne die Wissenschaften im Leben nicht rausgefunden.
Nee, das haben jetzt Kalenderforscherinnen und Forscher rausgefunden, dass auf den 21. der 22. folgt. Nee, was ich sagen wollte, wenn ihr das nach dem 23. April hört, ja, Pech gehabt, dann betrifft euch das nicht mehr. Kann gut sein, dass das alles sind, je nachdem, wann die Folge veröffentlicht wird.
Genau, ich veröffentliche einfach am 24.
Aber man kann ja jetzt tatsächlich das Wetter, ich weiß nicht, wie es gerade bei dir ist, hier bei mir im Osten von Österreich, ist es die letzte Zeit eigentlich immer extrem schön. Wir haben eigentlich immer fast klaren Himmel, schon
absurd,
seit Wochen
mit
ab und zu ein paar Regenschauern dazwischen.
Ach so, nee, aber, nicht mal das. Also hier in Berlin strahlend blauer Himmel. Praktisch keine Wolken am Himmel. Es gab die letzte Zeit auch ein paar Wolken, aber wenn, dann waren es mal so ein paar Quellwolken nur, die auch relativ schnell weg waren. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal geregnet hat. Also gefühlt ist es seit Wochen blauer Himmel und knochentrocken.
Ja, so
entsprechend Regen die schon Waldbrandgefahr bei uns auch.
Gut, das haben wir hier auch. Im Regen hatten wir auch schon ab und zu dazwischen immer ein bisschen. Aber was das auch heißt, ist, dass natürlich auch der Nachthimmel schön ist.
Also
der ist wirklich sehr schön zu beobachten. Und wenn man die Zeit nutzt, um den Nachthimmel zu betrachten, dann ist gerade jetzt hier die Zeit um den 22. April sehr schön, denn da finden die Illyriden statt.
Die
Illyriden, das ist einer der vielen Sternschnuppenschauer, die wir so im Laufe eines Jahres haben. Und die Illyriden, die so heißen, weil sie nach dem Sternbild der Leier benannt sind, also das ist das Sternbild, aus dem diese Sternschnuppen zu kommen scheinen. Und diese Illyriden, wie gesagt, haben ihren Höhepunkt am 22. April. Und sehr schön ist, dass wir dieses Jahr am 23. April Neumond haben. Das heißt, da ist die Nacht besonders dunkel. Aha. Da steigt natürlich die Chance, das zu sehen. Die Illyriden sind jetzt kein besonders extremer Sternschnuppenschauer, also das die sogenannte stündliche Zenitalrate, wie das offiziell heißt, ja. Das ist im Wesentlichen, also wie viel Sternschnuppen pro Stunde du sehen kannst, die liegt bei den Illyriden bei 18, das ist jetzt nicht viel. Man sieht auch nicht so viel, also vor allem in den lichtverschmutzten Himmeln, die wir immer noch haben.
Aber wie ist es bei den bekanntesten so Perseiden? Wie ist da die
jetzt? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Also Perseiden und Leoniden sind natürlich deutlich stärker, aber ich wüsste jetzt auswendig nicht tatsächlich, wie die Sternschnuppenschauer, die Zenitalraten tatsächlich sind. Mhm. Die, glaube bei den Illyriden können sie so um die 100, 200 sogar liegen, je nachdem. Die ändern sich auch in der Stärke. Also es gab früher Sternschnuppenschauer, die hatten noch irgendwie 500 oder 600 oder sowas. Also da hast du wirklich viel gesehen. Aber das ist halt auch immer was, diese Sternschnuppenschauer, die werden dann in den Medien dann gerne so Sternschnuppenregen, Meteorregen, also wo dann die Leute glauben, sie gucken zum Himmel und dann kommt es da so links, rechts, vorne, hinten, ballert es da runter.
Hell.
Das natürlich ist, das ist nicht so der Fall. Also wie gesagt, die Perseiden, ich habe es jetzt gerade nachgeguckt, Perseiden und die liegen so bei 100 ungefähr, die Leoniden bei 15, also ist ein bisschen weniger als die Illyriden. Aber wie gesagt, das Schöne ist ja, man kann eigentlich, also auch wenn ihr das jetzt verpasst habt, die Illyriden zu beobachten, wo man halt ein bisschen mehr Sternschnuppen sieht. Sternschnuppen kann man immer sehen, man kann immer zum Himmel gucken.
Das sagst du immer und immer sehe ich keine.
Ja, weil du nicht lang genug guckst, du brauchst okay. Geduld. Oder halt, darfst du nicht, wenn du irgendwie deinem Balkon mit der, inmitten von Berlin stehst und vielleicht noch irgendwie nebenbei die Wohnzimmerbeleuchtung anhast.
Falsche Richtung guckst.
Genau. Und ja, und dann mittlerweile ist ja hier der nette Herr Elon Musk, macht uns ja den Himmel auch kaputt gerade. Ja. Da fliegen ja auch immer gerade letzten Tage, waren wieder Starlink-Satelliten zu sehen, die halt dann über den Himmel gezogen sind. Also das macht die Sache mittlerweile wirklich schwer. Ich habe Aufnahmen gesehen, diese Sternschnuppen werden natürlich auch wissenschaftlich erforscht. Da gibt es sowas, das nennt sich das Feuerball-Netzwerk, glaube ich, offiziell. Das sind so große Fischaugenkamera, die quasi den ganzen Himmel im Blick haben und die halt wirklich Nacht für Nacht einfach messen, was da runterkommt. Weil natürlich da jede Menge Informationen man rauskriegt, was da so an Staub durchs Planetensystem durchfliegt. Das sind durchaus relevante wissenschaftliche Informationen.
Also das ist so eine Quantifizierung, die dann machen da.
Genau, okay. Die wird einfach gemessen. Da habe ich jetzt letztens von einem, ich weiß nicht, ob ich das Bild noch rausfinde oder nicht, aber einer von diesen Leuten, die solche Netzwerke betreiben, hat ihm ein Bild gepostet von so einer, das wird quasi einmal so über die ganze Nacht integriert, das Bild. Das heißt, du siehst dann wirklich halt immer die ganzen Streifspuren von den Sternschnuppen und kannst dann sagen, da war einer, da kommen sie her und so weiter. Und da hast du wirklich nichts mehr gesehen, weil alles voll mit diesen Starlink-Spuren war. Also das ist komplett verseucht, diese Art der Aufnahme. Da muss man sich wirklich was überlegen, wie und ob man da noch Daten rauskriegen kann.
Kann man die rausrechnen? Also weil man weiß ja, wo die Starlink-Dinger sind.
Man kann das rausrechnen, ja. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, da haben wir vermutlich auch damals schon drüber geredet. Also es gibt ja auch die großen internationalen astronomischen Organisationen, haben sich da ja auch schon geäußert, sehr deutlich und sehr explizit. Was nur ein anderes Wort für deutlich ist, weil mir gerade das zweite Wort nicht eingefallen ist. sie haben halt sehr besorgniserregend genannt. Und natürlich, man kann das rausrechnen. Das Problem ist, rausrechnen, das ist Arbeit, das kostet Zeit. Ja, das heißt,
da soll Elon Musk das bezahlen, hat er genug Geld.
Ne, das Problem ist, ja, man kann nicht alles mit Geld kaufen. Also der Tag hat nur 24 Stunden, die Nacht hat weniger Stunden. Mhm. Du kannst jetzt schon, also die meisten Satelliten sind dann am besten sichtbar, wenn sie quasi das Sonnenlicht reflektieren. Das heißt, das tun sie nicht, wenn die im Schatten der Erde stehen. Das ist quasi mitten in der Nacht, also der Anfang und Ende der Nacht. Die kann man schon quasi jetzt wegwerfen, was die Großteleskope angeht. Das heißt, dadurch reduziert sich die Zeit schon mal. Und es gibt immer viel, viel, viel mehr Wünsche nach Teleskopzeit, als Teleskopzeit tatsächlich da ist, ja, weil Teleskopzeit, wie gesagt, die kannst du nicht beliebig vergrößern. Und das heißt, es wird halt einfach weniger beobachtet werden können und die Beobachtungen, die gemacht sind, die brauchen halt dann danach längere Bearbeitung, das kostet Geld, das kostet Arbeitszeit und manche Daten kann man halt dann gar nicht mehr verwenden. Also das ist ein Problem. Und irgendwie scheint sich da gerade niemand wirklich drum zu kümmern. Also es ist eine Ressource, das vergisst man auch. Also der Weltraum ist ja tatsächlich auch eine Ressource, eine wissenschaftliche Ressource und auch eine wirtschaftliche Ressource, weil da die wirtschaftliche Ressource ist ja die Musk gerade nutzt. Mhm. Aber die wissenschaftliche, auch die kulturelle Ressource, der Himmel ist ja auch ein Kulturgut. Da muss man halt dann, so wie wir es bei allen anderen gemacht haben, ja, also wir haben ja auch wir diskutieren drüber, ob man jetzt irgendwelche Regenwälder abholzt oder in Alaska
nach Öl bohrt oder sonst was. Ein Weltallkulturerbe ausrufen und solchen Leuten wie Elon Musk verbieten, solche Sachen hochzuschießen.
Verbieten weiß ich nicht, ob das wirklich, wir verbieten ja auch nicht, dass man die Ressourcen der Erde nutzt. Wir fällen ja Bäume und wir bohren nach Bodenschätzen und so weiter. Aber wir haben halt zumindest irgendwie Regeln, was man, auch wenn die ja nicht immer eingehalten werden, aber wir haben Regeln, was man machen darf. Und im Weltall scheint es, ich bin jetzt kein Experte für Weltraumrecht, also aber wenn es welche Regeln gibt, dann scheint die momentan gerade niemand irgendwie wirklich zu interessieren. Und da muss es halt irgendwie auch, es muss irgendwie einen Kompromiss geben zwischen dem Weltall, dem Himmel als wissenschaftliche Ressource, als Kulturgut für alle Menschen und eben als wirtschaftlichen Raum, in dem wirtschaftliche Dinge passieren können. Und das ist irgendwie, das ist ein Problem. Also schaut euch die Sternschnuppen an, solange ihr sie noch sehen könnt.
Genau, und knabbert dabei doch einfach was. Denn amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, verdammt, festgestellt. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, was eigentlich das Verlangen nach Süßem in uns auslöst. Du hast ja, wenn du Zucker isst, hast du ja diesen süßen Geschmack im Mund.
Ja.
Und bisher hat man gedacht, naja, das ist, das wird dann das Gehirn aktivieren und darum will man noch mehr Zucker haben. Stellt sich raus, stimmt gar nicht. Der süße Geschmack ist überhaupt nicht dafür verantwortlich. Also die Mundrezeptoren sind nicht dafür verantwortlich. Die
Drogen in den Süßigkeiten.
Genau, sind das Kokain, das wir dem Zucker beimengen. also der Geschmack, das, was im Mund passiert, ist nicht dafür verantwortlich, sondern es ist tatsächlich der Darm, der das macht. Wenn Zucker in den Darm kommt, dann wird ein Nerv aktiviert, das ist der Vagus, und der schickt Signale ins Gehirn, genauer in den Gehirnstamm, und da finden sich Neuronen, die nach Zucker schreien, also die dann tatsächlich sagen, führ dir noch mehr Zucker zu. Da haben sie rumprobiert, Entschuldigung, an der eigenen Spucke, an der eigenen Spucke verschluckt, herrlich. Also da haben sie rumprobiert, haben den Probanden Zucker gegeben und Süßstoff gegeben und haben festgestellt, dass diese Neuronen nicht feuern, wenn du nur Süßstoff zu dir nimmst. Das heißt, irgendwelche Zuckeraustauschstoffe machen nicht, dass du einen Heißhunger auf Zucker kriegst, es sei denn, du hast dich irgendwie dann psychologisch darauf konditioniert, da Zuckerverlangen von abzuleiten. Dieser Signalweg ist, wie gesagt, tot bei künstlichem Süßstoff. Jetzt kommt die Einschränkung. In Mais. Also sie haben es bisher nur in Mäusen ausprobiert, wobei das Mausmodell ja doch dem Menschen relativ nahe kommt. Und ich verstehe gar nicht, warum sie das im Mausmodell gemacht haben. Ich meine, das kann man doch auch, also ob Neuronen feuern oder nicht, kannst du ja auch so nachgucken.
Ja, wahrscheinlich ist es einfach teurer. Und du musst die Versuchspersonen irgendwie anwerben, die musst du bezahlen. Mäuse muss man nicht bezahlen.
Stimmt. Muss es schon bezahlen, also aber die beschweren sich nicht, wenn es zu wenig gibt. Ja.
Genau.
Also, im Zweifelsfall deklarierst du es als Experiment, dass du den Mäusen zu wenig gegeben hast. Ja,
ja, interessant. Also da passt auch wunderbar, wenn wir schon beim Darm sind, eine Geschichte dazu, die ich sehr schön fand. Denn was kommt aus dem Darm raus?
Heiße Luft.
Ja, oft auch, aber nicht nur, sondern Stuhl. Das. Genau, weswegen wir ja alle Klopapier gehamstert haben, um ja, den genau. Stuhl entsprechend zu entfernen.
Hast du diese Nachricht gelesen? Das, ich glaube, in Australien war das.
Ach so, das
jemand versucht hat, 4.500 Rollen Klopapier umzutauschen.
Ja. Ja, das habt ihr jetzt davon. Aber tatsächlich, also wie gesagt, wir schicken unsere Fäkalien mit Klopapier dekoriert in das Abwasser und in die Kläranlage. Aber ab und zu, zumindest früher, hat man auch einfach irgendwo hingemacht. Ja, das haben nicht nur Menschen gemacht, sondern Tiere gemacht. Und ab und zu ist mit diesen Fäkalien das passiert, was halt mit allem möglichen Zeug passiert, nämlich es kann versteinern. Dann hast du versteinerte Scheiße oder Koprolit, wie es offiziell heißt.
Das weiß ich, seit ich Animal Crossing New Horizons spiele, weiß ich das, weil da findet man Fossilien und kann die beim lokalen Museum abgeben. Und da habe ich auch einen Koproliten gefunden, ja.
Genau. So, und hat dein lokaler Museumswärter auf, wie ist das, New Horizons, Animal Crossing, hat der auch bestimmen können, um welche Art des Koproliten es sich handelt?
Das weiß ich nicht. Ich habe nicht danach gefragt. Der bietet immer an, einem noch interessante Sachen zu erzählen. Und ich sag mal, nee, lass mal. Das wird so anstrengend.
Vielleicht hat der schon die neuen Forschungsergebnisse des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena und der Harvard-Uni in den USA inkludiert, denn die haben jetzt eine neue Methode gefunden, um Scheiße zu sortieren. Mm. Weil,
ja.
Weil es, oder halt um wissenschaftlich korrekter, um fossile Fäkalien zuordnen zu können. Ja. Weil es tatsächlich, erstens mal sind, das klingt jetzt natürlich alles immer ein bisschen potenziell lustig, wenn man über Fäkalien redet, aber genau. diese Koproliten sind eine wirklich enorm wichtige wissenschaftliche Quelle, ja, weil du kannst daraus herausfinden, was haben die Lebewesen, die Menschen oder die Tiere oder was auch immer, gegessen? Waren die gesund? Wie haben sie sich ernährt? Was war das Darm, was haben die für Mikroben im Darm gehabt und so weiter? Welche Parasiten haben unter welchen Parasiten haben die gelitten? Also all das sind durchaus relevante Daten, die man aus diesen Koproliten rauskriegen kann, wenn man weiß, wer sie gemacht hat. Ja, also die Frage ist, so wie oft auch im echten Leben, du findest einen Scheißhaufen und wirst wissen, wer hat den dahin gemacht. Und das ist tatsächlich schwieriger, als man glaubt. Hier schreiben die, dass man selten nicht mal rausfinden konnte, ob das jetzt ein Mensch oder ein Tier gewesen ist. Mhm. Und vor allem Hunde und Menschen. Ja, Hunde und Menschen Kot zu unterscheiden ist anscheinend wirklich schwierig, weil die relativ ähnlich ausschauen. Also wenn so ein Elefantenhaufen kann man relativ identifizieren. Genau. Aber auch Hunde und Menschen, die schauen eher gleich aus von der Größe und der Form, sind auch oft an denselben Orten zu finden. Also heutzutage hoffentlich nicht mehr. so oft, aber früher auf jeden Fall, weil natürlich Hunde und Menschen gemeinsam gelebt haben und auch irgendwie gemeinsam in die Gegend geschissen haben und auch das Gleiche gegessen haben, weil die halt im Prinzip den ganzen Rest gefressen haben, den die Menschen übrig gelassen haben. Das heißt, da ist es wirklich schwierig, wenn du das jetzt wie genetisch untersuchst, wenn du noch DNA da drin findest, dann ja, siehst du halt, okay, Hund, Mensch, alles drin. Also das ist schwer zu untersuchen und jetzt haben hier die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Jena und Harvard einen neuen Ansatz untersucht. Die haben nämlich, maschinelles Lernen, klassisches Schlagwort. Also die haben jetzt eine Software entwickelt, die halt tatsächlich katalogisiert, welche Mikrobiome in den Exkrementen sind. Oho. Also Mikrobiome sind die Bakterien, die in uns leben und haben jetzt hier ein schönes Verfahren, CoproID, haben sie es genannt, Coprolite Identification, und können jetzt quasi so automatisiert anhand der Pollen, anhand dem anderen Krempel, der da irgendwie drin ist, in diesen versteinerten Fäkalien, genauer identifizieren und sortieren, wo die Dinger herkommen, und haben tatsächlich herausgefunden, dass das, sie nennen es ein unerwartetes Ergebnis der Studie, dass die archäologischen Funde einen großen Anteil an Hundekot aufweisen, von dem man früher dachte, es wäre Menschenkot. Ja, also
lässt sich daraus eventuell sogar ableiten, dass weniger Menschen da waren?
Ja, oder dass wir früher alle Hunde waren.
Aber wir stammen vom Hund ab.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, sowas weiß ich nicht, ob man das schon da was, da müssten tatsächlich Leute Bescheid sagen, die sich genauer mit dieser Art von Forschung auskennen. Aber es ist halt eine neue Methode, wo man halt tatsächlich, sie sagen hier, mit weiteren Daten über die Metagenome der Darmflora von nicht verwestlichten Hunden, also ich weiß jetzt genau, was nicht verwestlichte Hunde sind, das ist irgendwie kommunistische Hunde, scheiße. Nee, aber es kommt natürlich darauf an, irgendwie wahrscheinlich geht es darum, wo die Tiere herkommen, also wo sich die entwickelt haben und so. Also die jetzt quasi nicht jetzt die Haushunde, die wir heute haben, sondern eben noch die Urhunde oder sowas, dass sie halt da jetzt genauer herausfinden können, was jetzt Hundekot ist, was Menschenkot ist, was anderer Tierekot ist. Und das kann durchaus sein, dass es, du kannst sagen, dann, wenn man da wirklich jetzt große Datenmengen sammeln kann, ja, dann kannst du wirklich schauen, wie sich die Darmflora, also das ganze Gezeugs im Darm im Laufe der Zeit nachentwickelt hat, ja, wie Nahrungsmittelintoleranzen entstanden sind und so weiter, welche Parasiten uns früher geplagt haben und heute nicht mehr plagen. Also ich glaube, da kann man wirklich, könnte man eine coole Archäologie des Menschen anhand seiner Scheiße irgendwie herausfinden. Also die,
ja, es muss ein neues Buch. Muss natürlich viel von dem Zeug sammeln, ne? Obwohl hast du ja eigentlich das ja in allen Kulturschichten, wenn du Ausgrabungen machst. Ja,
geschissen wurde immer.
Geschissen wurde immer, ja. Und vor allen Dingen würdest du da dann auch Aussagen treffen können über das Leben der Armen, weil was wir ja sonst anhand von irgendwelchen Artefakten, ne, Tonscherben, tralala, da sehen wir ja nur das Leben der Reichen letztendlich.
Genau, also da weiß ich jetzt nicht tatsächlich, wie die Gesellschaftsschichten archäologisch präsent sind, sondern nicht, aber wahrscheinlich eher wirklich das reiche Zeugs, ja. Also müsste man wirklich schauen. Also ich habe ein Buch geschrieben, die Geschichte des Universums in 100 Sternen. Vielleicht sollte ich mal recherchieren, die Geschichte des Universums in 100 Scheißhaufen. Vielleicht kann man da was machen.
Ja, das kannst du vielleicht dann noch irgendwie mit Newton war ein Arschloch oder so verbinden. Genau. Hast du da irgendwie, genau.
Was auf Zweitverwertung.
Arschloch kam. Was einfach beide Bücher nochmal, ausgewählte Artikel aus beiden Büchern, nennst es einfach mit der Scheiße. Verkauft sich wie geschnitten Brot, also im Sinne von
ein Buch voll Scheiße. Ach, der Titel präsentiert sich quasi von selbst.
Genau.
Scheißbuch.
Scheißbuch. Wo du bei Archäologie bist, deutsche Wissenschaftler haben Ausgrabungen machen können, und zwar in Mosul. Vor 6 Jahren hat der IS, was ist denn hier? Warte mal.
Tja.
So. Vor 6 Jahren hat der IS, also 2014, hat der IS, also dieser Islamische Staat, diese Terrororganisation, Mosul platt gemacht und hat da eine Moschee gesprengt, die über dem Grab des Propheten Jona stand. Und die ist wiederum über einem Palast eines assyrischen Großkönigs errichtet worden, der hieß Asarhaddon, dessen Vater hat Ninive zur Hauptstadt des assyrischen Weltreichs gebaut, beziehungsweise wollte die bauen, ist dann auch geschehen und so weiter. Jedenfalls, nachdem die IS-Leute das Ding gesprengt haben, konnten da zum ersten Mal Ausgrabungen stattfinden, was die IS-Leute den Ausgräbern auch noch ein bisschen vereinfacht haben, weil die da sehr viele Raubtunnel gegraben haben unter diesem Berg. Vorher konnten die keine Ausgrabungen machen, weil eben eine Moschee da drauf stand. Das hätten sie nie im Leben genehmigt gekriegt. Und jetzt haben die
IS sind eigentlich alles nur wütende, aggressive Archäologen.
Nee, deren Vorhut. Die Archäologen kamen erst später. Die irakische Antikenbehörde ist dann zur Uni Heidelberg gegangen, hat gesagt, hier, hör mal, einmalige Chance, Tunnelsystem, die Moschee ist weg, guck doch mal, was da drunter ist. Und sind dann einfach erstmal in dieses Tunnelsystem rein und haben jede Menge, wie sie schreiben, historische Kostbarkeiten gefunden. Reliefs, Torwächterfiguren, irgendwelche, was weiß ich, was für, ne?
Torwächter, die sind von Ghostbuster, oder?
Genau, Torwächter von Ghostbuster. Den Schlüsselmeister haben sie auch gefunden und Suhl.
Sehr gut.
Und was sie ausgebuddelt haben, Reste des Thronsaals des Palastes, der war früher 55 Meter lang und in diesen Resten, also in dieser Ausgrabungsstätte, befindet sich noch das Podest, auf dem der Herrscher seine Besucher empfangen hat. Und das ist angeblich der größte bislang gefundene Thronsaal des Assyrischen Reiches, wenn nicht der größte des Assyrischen Reiches. Und insgesamt soll dieser Palast sehr gut erhalten sein. Allerdings können die noch maximal 5 Jahre graben. Also die haben die Erlaubnis, 5 Jahre zu graben. Und danach wird es wahrscheinlich wieder eingestellt werden, weil dann diese Moschee wieder aufgebaut wird. Und unter einer Moschee wird nicht gegraben. Aber ja, immerhin, gut,
gucken,
also haben sie auch nicht mitgerechnet.
Ja. Ja, cool. Aber dann gucken, hoffentlich kriegen sie alles raus und hoffentlich kommen dann, wie bleibt das halbwegs so, dass man da weitergraben kann. Ich weiß nicht, was der ES gerade treibt. Ich glaube, der freut sich gerade wieder. Der ist gerade wieder beim Aufwind oder so.
Ich weiß gar nicht, ob die territorial noch was zu melden haben. Weiß ich gar nicht.
Ich meine, auf den Malediven, glaube ich, tun sie gerade irgendwie, da geht's gerade irgendwie rund oder so, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, das habe ich nur so im Vorbeigehen quasi irgendwo gehört. Aber ja, also kann nur hoffen, dass der irgendwie zumindest, dass wir haufenweise Bilder, Daten, Rekonstruktionen kriegen, bevor sie da wieder was anderes drüber bauen.
Oder irgendwas zerstören, weil die haben ja auch extrem viele Altertümer einfach zerstört, weil das ja in deren Augen so wie damals auch die Taliban die Buddha-Statuen von Bamiyan zerschrotet haben, was ja irgendwie so der Klassiker ist. In deren Augen ist das ja irgendwie das alte Böse, was weiß ich was, was sie da zerstören, weil nur ihre reine Lehre ja irgendwie zum Überleben geeignet sein soll oder wie auch immer man es nennt. Ach, scheiß doch auf den IS, lass uns über Wissenschaft reden.
Genau. Ich muss eine kurze, die habe ich jetzt irgendwie heute gelesen, ich muss einmal kurz was über Corona sagen.
Ja.
Da kam jetzt nämlich auch hier eine Arbeit raus, das ist ja quasi das, was wo gerade ständig diskutiert wird, ob das jetzt hier künstliche Biowaffe ist und so weiter.
Ach, diese Verschwörungstheorien, die da unterwegs sind, ja.
Jein, also es gibt quasi zwei, also muss man trennen, also es gibt quasi die eine Verschwörungstheorie, ist quasi halt, das ist die echte Verschwörungstheorie. Das Ding ist halt quasi hier als Biowaffe gebaut worden und ausgekommen, also oder freigesetzt worden, je nachdem, wie man es haben will. Und da tatsächlich gibt es jetzt wirklich eine Studie von schwedischen Mikrobiologen und die haben da jetzt tatsächlich mal das sich angeschaut, weil du kannst ja wirklich Unterschiede sehen. Also wenn ich etwas gezielt als Biowaffe baue, dann schaut das anders aus als etwas, das sich natürlich entwickelt.
Jo.
Ja, und das kann man sich anschauen, weil so ein Virus hat an seiner Oberfläche Eiweißmoleküle. Mhm. Das sind so die Dinger, die braucht der Virus, wenn, oder ist das Virus? Ich weiß nicht, egal.
Ich habe das gelernt, aber ja. Aber ihr Österreicher, ihr sagt ja sowieso immer, ne? Ihr sagt ja auch das Service zu dem Service.
Wie auch immer, das Virus braucht diese Eiweißmoleküle, um an die Wirtszellen anzudocken, wo es rein will. Mhm. Ja, und um das Erbgut vom Virus in diese Zellen reinzukriegen. Das heißt, es braucht diese Eiweißmoleküle drauf und diese Eiweißmoleküle sind auch die sich quasi dann halt, die man halt irgendwie designen muss, wenn man es designt, oder die sich halt in der Evolution entwickeln, wenn sie sich entwickeln. Und was man jetzt festgestellt hat, dass die eben zwar menschliche Zellen befallen können, aber eben nicht so optimal gestaltet sind, wie man es eigentlich machen würde, wenn man das künstlich herstellt. Und, und das ist das Zweite, das ist auch in Nature sogar erschienen kürzlich, das, was quasi der Virus prinzipiell ist, ja, ist auch nicht das, was man nehmen würde, wenn man jetzt eine Biowaffe entwickeln will. Ja, dann nimmst du nicht sowas wie CoV-2, SARS-CoV-2, was wir jetzt da haben, wie das Ding ja offiziell heißt, sondern sowas wie SARS oder MERS, was deutlich gefährlicher war und deutlich infektiöser war.
Das finde ich halt auch das eigentliche Argument, also auch ohne, dass da jetzt Wissenschaft drüber gemacht wird. Warum sollte man sowas Ineffizientes überhaupt als Biowaffe designen, das sich im Grunde ausschalten lässt, indem du einfach mal zu Hause bleibst?
Ja, also es ist im Prinzip das gleiche Argument, was du auch irgendwie bei Kreationismus irgendwie anbringen kannst. Wenn du die Welt anguckst und sagst, das hat einer designt, eben ein intelligenter Designer oder ein Gott, je nachdem, welche Sparte des Kreationismus du anhängst, dann muss der Typ eigentlich ziemlich inkompetent gewesen sein, so wie er es gemacht hat, ja. Und das gleiche ist halt irgendwie auch so. Wer auch immer, wenn das designt ist, dann war es irgendwie der Praktikant im Biowaffenlabor, der das gebastelt hat, weil das ist eigentlich nicht so, wie man Biowaffen machen würde. Und tatsächlich, wie gesagt, das, was sie eben dann wirklich jetzt rausgefunden haben aus der Genomsequenz, Analyse und dem ganzen anderen, bestätigt halt das, was man eh schon weiß. Also zwei mögliche Wege. Entweder das Virus kam eben aus einem tierischen Wirt, hat sich da in einem tierischen Wirt durch ganz normale natürliche Auslöse entwickelt, so eine Fledermaus vermutet man, ist dann quasi über Zwischenwirte zum Menschen gekommen. Oder die andere Variante, das Virus kommt auch aus dem tierischen Wirt. Vielleicht kommt es auch aus dem tierischen Wind, aber es kommt aus einem Tier und war eigentlich nicht pathogen, also nicht krankheitserregend, ist dann erst beim Menschen mutiert zu einem Krankheitserreger. Okay, ja. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man quasi sieht. Und tatsächlich ist es interessant, man weiß nicht momentan, welche der beiden Möglichkeiten zutrifft. Es wäre aber interessant zu wissen, welche es ist, weil wenn der das Virus jetzt quasi erst sich quasi schon so wie es jetzt ist im Tier entwickelt hat, dann wäre das und dann erst über den Menschen auf den Menschen gegangen ist, dann wäre es nämlich für uns Menschen deutlich unangenehmer, weil das heißt, dass Coronavirus, so wie es jetzt ist, so unangenehm für uns, wie es jetzt ist, das ist immer noch in irgendwelchen Tieren drin, weil nur was jetzt bei uns übergesprungen ist, ist aus den Tieren nicht weggegangen. Das heißt, dann kann der in den Tieren weiter zirkulieren und irgendwann erneut auf den Menschen überspringen. Eher unwahrscheinlich ist es, dass quasi das ungefährliche Virus auf den Menschen überspringt und dann nochmal in uns gefährlich mutiert. Das ist die unwahrscheinliche Variante. Stimmt. Und was dann tatsächlich immer noch offen ist und wo wir jetzt bei der nicht ganz so verschwörungstheoretischen Verschwörungstheorie ist, ob dieses Virus, es gibt ja dieses Wuhan-Virologie-Institut, von dem alle
reden. Ach so, diese Idee, dass das ein schiefgegangenes Experiment sozusagen ist oder die
Sicherheitsbestimmungen im Labor. Die untersuchen da halt alle möglichen Viren und so weiter. Die holen auch irgendwie natürliche, die glauben die Viren aus den Fledermäusen raus oder sonst irgendwie.
Ja, und die, weiß nicht, was die machen. Und die Sicherheitsbedingungen im Labor sollen nicht so gut sein.
Genau.
Also das Einzige, was da gibt, ist doch irgendwie so eine sehr lange, ich mache das jetzt mal in Anführungszeichen, Studie, wo noch nicht mal die Autorschaft
anonyme bekannt Studie ist. Und so weiter.
Also das aber finde ich zu fishy.
Also man sagt, es ist ja, ich weiß, es war am Ende von diesem Artikel, stand es noch, dass quasi, wenn man mit den Daten, die man jetzt hat, kann man quasi das halt nicht ausschließen, dass das so ist. Aber wie gesagt, es ist jetzt, es ist nicht unwahrscheinlich, aber es gibt wirklich was dafür spricht.
Ich finde, das ist schon, also da geht bei mir sofort der Grützedetektor an. Eine Studie unbekannter Autoren postuliert eine Möglichkeit. Ja, nee, dann, wenn du nicht mal deinen Namen draufschreibst, dann würde ich das, also, tut mir leid, nehme ich nicht ernst. Ja. Also echt nicht, sehe ich nie ein. Aber wo wir dabei sind, so Überspringen und sowas durch Essen beziehungsweise Essensmärkte. Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es vollkommen egal ist, welche Diät du machst. Die haben eine Metastudie.
Ich mache keine.
Siehst du? Ja doch, du läufst. Ist ja auch eine Art von Diät.
Gewiss,
Nee, stimmt, das hat mit Ernährung wenig zu tun. Ja. Die haben eine Metastudie gemacht, 121 Studien, insgesamt 22.000 Teilnehmerdaten, also Teilnehmerdatensätze haben sie ausgewertet. 14 verschiedene Diäten waren dabei. Also sowas wie Atkins, Low Carb, Schieß mich tot, ne? Mhm. Und alle der getesteten Diätformen haben nach einem halben Jahr dasselbe Ergebnis gebracht. Sowohl beim Gewichtsverlust, als auch beim Blutdruck, als auch beim Cholesterin. Klar gibt's graduelle Unterschiede, aber die waren praktisch egal. So. Was außerdem alle 14 Diätformen gleich hatten, war, nach einem Jahr waren die positiven Effekte alle verschwunden. Das heißt, das ist auch die Conclusio der Wissenschaftler, mach einfach die Diät, die dir am besten liegt, ohne dass du dir Gedanken darüber machst, wie toll du davon abnimmst oder wie toll es dein Cholesterinspiegel senkt oder, weil am Ende kommt es alles auf das Gleiche raus und das Wichtigste ist halt, dass du es durchhältst und nicht irgendwann einfach wieder damit aufhörst, um dann nach einem Jahr wieder da zu sein, wo du angefangen hattest.
Genau, ja, also wenn Diät, ich habe halt irgendwie, das sind wieder alles irgendwie Binsenweisheiten, aber halt irgendwie, ich glaube jetzt einfach halt irgendwie kurzfristig was ändern und dann wieder zum Status quo zurückgehen, das ist halt irgendwie logisch, dass das quasi keinen nachhaltigen Effekt hat. Ja, okay. Wenn, dann musst du halt wirklich irgendwie den Weg finden, wie du halt dein Ernährungsverhalten oder was auch immer, dein Energiehaushalt quasi dauerhaft verändern kannst.
Ja. Ja, haben wir ja auch oft hier. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ist halt egal, welche Diät du machst. Hauptsache, du machst irgendeine, die tatsächlich dann auch für die nächsten 20 Jahre möglicherweise deine bevorzugte oder deine neue Ernährungsweise wird.
Gut, dann reden wir jetzt über die Rosette des schwarzen Loches.
Okay.
Ja, das ist tatsächlich.
Also ja, das ist, wo die kommunistische Hundescheiße rauskommt. Ne?
Genau. Na, also da ja, manchmal ist halt die Wissenschaft ja ist halt so, wie sie ist mit ihren Begriffen. Es geht um schwarze Löcher und es geht um eine Rosette und da kann man jetzt tatsächlich nichts dran ändern, dass das so heißt. Es geht um eine schöne astronomische Beobachtung, eine schöne astronomische Forschung, die wieder mal zeigt, wie genial Albert Einstein war, was alles hier so sich verhält, wie er das vorhergesagt hat. Und es geht tatsächlich, es geht um den Stern mit dem schönen Namen S2. Und der Stern S2 ist ein ziemlich berühmter Stern. Ich weiß nicht, ob wir schon den schon mal erwähnt haben oder ob du von dem schon gehört hast.
Nee, ich glaube nicht. Ja, also aber das heißt Stern nichts, wenn ich mich an nichts erinnere. Also
Ja, also der Name ist jetzt nicht unbedingt aufmerksamkeitserregend, S2. Der stammt aus, den haben auch Deutsche ausgesucht, den Namen übrigens. Die haben von Andreas Eckert und Reinhard Genzel. Reinhard Genzel kann man vielleicht schon mal gehört haben, wenn man sich mit Astronomie beschäftigt. Es ging damals, als dieser Stern untersucht wurde, um Sterne, die sich in unmittelbarer Nähe des Zentrums unserer Milchstraße befinden. Und das ist durchaus interessant, weil im Zentrum unserer Milchstraße sitzt ein supermassereiches schwarzes Loch. Ja. 4 Millionen Mal mehr Masse als unsere Sonne. Das sitzt da, wie in den Zentren jeder großen Galaxie. Und da sind natürlich auch Sterne rundherum. Und die Sterne dort, die werden natürlich durch die Gravitationskraft beeinflusst. Ja, alle Sterne werden durch die Gravitationskraft beeinflusst. Wir hier draußen, wir sind 25.000 Lichtjahre weit weg von dem Ding. Wir spüren da kaum noch was davon. Aber die Sterne ganz nah dran, die spüren das. Und man kann sich das vereinfacht, und ich erkläre gleich, warum das vereinfacht ist, so vorstellen wie eben im Planetensystem. Die Planeten bei uns bewegen sich um die Sonne rundherum. In dem Fall bewegen sich die Sterne im Zentrum der Milchstraße um das schwarze Loch rundherum. Und diese beiden Astronomen wollten damals eben halt gucken, ja, was da für Sterne abgeht, was mit dem abgeht, was da gibt, und haben die halt unkreativ, wie man in der Astronomie oft leider ist, die Sterne einfach durchnummeriert. Stern 1, Stern 2, Stern 3 und so weiter. Ja. Und der Stern 2 war extrem interessant. Hat nämlich gezeigt, dass der wirklich eben sehr schnell rumgeht. Mittlerweile, also unsere Sonne braucht 220 Millionen Jahre einmal rund ums Zentrum der Milchstraße.
Aha.
Stern 2 braucht 16 Jahre.
Wie lange hält die Sonne? Also wann ist die Sonne im Eimer? Wie oft kann die überhaupt nur rum?
Ja, die Sonne hält insgesamt um die 10 Milliarden Jahre. Okay. Also die kriegt schon ein paar Runden zusammen. Aber wie gesagt, dieser Stern im Zentrum der Milchstraße, die gehen halt wesentlich schneller rundherum. Also 16 Stunden, mittlerweile haben wir auch schon Sterne gefunden, die noch näher dran sind und noch schneller rundherum sich bewegen um das Zentrum der Milchstraße. Aber eben, wie gesagt, 16 Jahre, das ist was, das kann man beobachten. Also 16 Jahre lang kann man durchaus, also das ist noch, das kann sogar eine Person quasi im Laufe der Karriere machen so ein Projekt. Du kannst wirklich zugucken, wie der einmal rundherum geht. Und wie gesagt, das war in den 90er Jahren die Forschung. Das ist jetzt schon mehr als 16 Jahre her. Und wir haben eben mittlerweile auch komplette Umläufe von dem beobachtet. Und weil du eben mit diesem Stern in der extremen Nähe einer extrem großen Masse bist, kannst du da eben nicht einfach nur mit Newton'schen oder mit klassischer Physik rangehen, sondern musst eben all diese seltsamen Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie mit einbeziehen, weil die beschreibt ja momentan aktuell nach unserem besten Stand des Wissens, was Gravitation so treibt. Und man hat schon 2018 war der Stern auf seiner Umlaufbahn dem schwarzen Loch am nächsten. Und da gab es eine Vorhersage, die eben sagt, dass wieder ein bisschen vereinfacht gesagt, ein Stern ändert sein Licht, wenn er, oder Licht allgemein ändert seine Farbe, wenn es starke Gravitationskraft ausgesetzt ist, ja. Also Licht, das aus einem starken Gravitationsfeld rauskommt, wird gestreckt und erscheint uns röter, als es sein sollte. Das heißt, du müsstest eigentlich sehen können, wenn dieser Stern sich dem schwarzen Loch annähert, also seiner Runde immer näher kommt, seinen sternnächsten Punkt erreicht und wieder weggeht, dann müsste der eigentlich immer röter, röter, röter werden. Und dann wieder weniger rot, weniger rot, weniger rot. Und exakt das hat er gemacht, genauso wie es Einstein vorhergesagt hat. Was man noch sehen muss, ist ein anderer Effekt. Und den hat man jetzt beobachtet, das ist die Rosette. Ja, weil wir stellen uns Bahnen von Himmelskörpern ja gerne sehr einfach vor. Erde macht Kreis macht eine Ellipse um die Sonne rum und gut ist. Mhm. Ist aber nicht so. Also das ist zwar schon so, aber die Umlaufbahn ändert sich beständig. Ja, das heißt irgendwie, die Bahn der Erde um die Sonne wackelt hin und her im Raum, die wird größer, die wird kleiner, die wird mal mehr, mal weniger kreisförmig, weil eben ganz viele andere Himmelskörper, die anderen Planeten mit ihrer Gravitationskraft daran ziehen, daran rütteln, daran stören quasi. Ja, mhm. Und das passiert bei der Erde im Laufe von Jahrhunderttausenden, diese Schwankungen. Aber wenn du einer starken Gravitationskraft ausgesetzt bist, dann reicht's eigentlich auch schon ohne störenden Körper, also wenn du jetzt quasi nur Sonne und einen Planet hernimmst, den Merkur zum Beispiel, der ist der Sonne sehr nahe, dann kriegst du eine Bahn, die nicht konstant ist, sondern du kriegst quasi eine Ellipse, die sich langsam um die Sonne herumdreht.
Ja, okay, verstehe.
Wenn du dir jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast so eine Ellipse und drehst die einmal so im Kreis, das schaut so aus wie das, was wir als Kinder mit dem Spirograph, hieß es, glaube ich, so gemalt haben, also diese schicken.
Also der entfernteste Punkt ist nicht immer derselbe Punkt, sondern der wandert seinerseits auch noch.
Genau, also du hast quasi wirklich so, das ist wie, man kann sich wirklich so wie ein Uhr, wenn du dir vorstellst, wird es ein bisschen überzeichnet, so eine Ellipsenbahn, so eine ganz langgestreckte Ellipse, die dann wie so ein Uhrzeiger aussieht, dann dreht sich diese Ellipsenbahn einmal rundherum im Laufe einer bestimmten Zeit. Und das war auch der Grund, einer der Gründe, warum man eben schon lange wusste, dass da irgendwas mit der Gravitation nicht stimmt, weil man eben mit Newtons Theorie kriegst du das nicht erklärt, diese Periheldrehung, wie es offiziell heißt, der Effekt. Mit der Newtonschen Mechanik kriegst du die Periheldrehung nicht erklärt. Das heißt, wenn du probierst mit die Periheldrehung haben alle Himmelskörper, aber halt umso stärker, je näher sie an der Sonne sind. Und bei den anderen Planeten im Sonnensystem, da hat war diese Periheldrehung quasi so im Grundrauschen verschwunden. Die ist bei Newton nicht aufgefallen. Bei Merkur, weil er der Nächste ist, ist sie aber aufgefallen. Das heißt, die Menschen haben immer schon von Anfang an Probleme gehabt, zu erklären, wie sich der Merkur bewegt. Das ging mit Newton nicht. Mhm. Und man hat zuerst vermutet, da ist noch ein weiterer Planet noch näher an der Sonne dran. Vulkan hat man den genannt. Gab es noch keinen Star Trek damals, das hat mythologische Gründe.
Ich glaube, den hatten wir auch schon mal.
Ja. Ja, kann gut sein. Und hat mal probiert, das zu erklären. Oder halt die andere Variante war, vielleicht ist Newtons Theorie einfach falsch. Und war sie auch. Und Einstein hat dann eben, das hat er tatsächlich irgendwie, da müsst ihr mal gucken, ob ich es noch finde. Ich habe mal irgendwie einen Artikel drüber geschrieben, wo er einen Brief geschrieben hat. Irgendwie ist die coolste hat er nicht gesagt, aber halt irgendwie das schönste Erlebnis, das er hatte bis jetzt und so weiter, war, wie halt dann irgendwie aus seiner Theorie der exakte Wert für die Periheldrehung des Merkurs rausgefallen ist. Ja, und weil er dann eben quasi mit der Relativitätstheorie das erklären kann. Also wir wussten, dass das existiert. Und jetzt ist aber dieser Stern S2 eben in einer noch stärkeren Gravitationskraft ausgesetzt und müsste ihm auch eine entsprechende Periheldrehung zeigen, die halt wirklich noch stärker ist. Und das hat man jetzt, die haben jetzt wirklich schon fast 30 Jahre lang den Stern S2 konstant beobachtet und haben jetzt genug Daten gehabt. Mhm. Wieder, es sind wieder die gleichen, also wieder Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und sein Team waren da wieder beteiligt. Und die haben jetzt genug Daten gesammelt über S2, um jetzt auch hier diese Periheldrehung beim Stern S2 zu zeigen. Also das Ding, Einstein, funktioniert auch dort, auch bei den großen Massen. Also Einstein hat immer noch recht. Wir wissen irgendwann, werden wir was anderes finden müssen, aber noch ist immer, egal wo wir hinschauen, Einstein hat recht.
Sowas ähnliches, eine ähnliche Meldung mitgebracht, da geht es auch um Neigungswinkel. Und zwar haben indische Wissenschaftler festgestellt, bei welchem Neigungswinkel Flüssigkeiten am schnellsten aus Flaschen rauskommen. Und zwar natürlich nicht ganz senkrecht halten, sondern leicht geneigt. Die Neigung, die ideale Neigung, um eine Flasche perfekt, also schnellstmöglich zu entleeren, sind 20 Grad. Und es ist vollkommen egal, wie viskos der Flascheninhalt ist. Also ob das jetzt Wasser ist oder ob das Glycerin ist, vollkommen egal, ist immer, diese 20 Grad machen das immer am schnellsten leer. Und die Anwendung, das fand ich eigentlich am besten, ja, der Anwendungsfall wäre, produktspezifisches Flaschendesign herzustellen. Das heißt, Flaschen, bei denen du vorher schon designst, wie schnell die Flüssigkeiten rauskommen. Genau, ist halt ein total so kapitalistischer beziehungsweise so ein marktwirtschaftlicher Ansatz. Na egal, da können wir noch weiter diversifizieren.
Haben Sie auch erforscht, wie das ist, wenn ich eine Bierdose ansteche unten, ob es auch schneller geht oder?
Na, das fand ich auch ein bisschen schade, dass ich hätte da gerne auch einen Vergleich gesehen. Also wenn ich eine Flasche schnell leer machen will, halte ich die senkrecht und schleudere die so rum, dass sich da drin so ein Wirbel ergibt. Und da hätte ich ganz gerne.
Leer machen im Sinne von ausgießen oder
von trinken? Ausgießen, genau, von ausgießen. Okay. Da hätte ich ganz gerne gesehen, wie sich dieser 20 Grad Neigungswinkel zu diesem Wirbelerzeugen verhält, weil was sie ja geschrieben haben, ist, dass es tatsächlich um die Blasenbildung innerhalb der Flasche geht. Also je nachdem, wie groß, wie klein, wie schnell, wie langsam sich da die Blasen bilden, davon hängt halt die Ausflussgeschwindigkeit ab. Das hätte ich echt gern gelesen, aber war leider nicht.
Dann kommen wir jetzt zu märchenhafter Forschung.
Ah.
Ja. Im Märchen spielen ja im tiefen, dunklen Wald. Mhm. Und was steht im tiefen, dunklen Wald?
Bäume.
Ja.
Räuber.
Die laufen meistens rum.
Was steht im tiefen, dunklen Wald? Bäume.
Amanita muscaria steht
dort. Sag ich doch.
Das ist vermutlich, dass das Männlein, das im Walde steht.
Ah ja. Mhm.
Und zwar
still das, und stumm. Das,
genau, weil es nämlich kein Männlein ist, sondern ein Pilz. Ach. Und es hat irgendwie noch ein Mäntelchen mit roten Punkten um oder mit weißen Punkten. Ich weiß nicht, wie ich das nicht.
Jedenfalls hat ein Mäntelchen um. Pflanzen?
Nee, Pilze sind Pilze.
Ja.
Jedenfalls geht's um den Fliegenpilz. Ich habe schon lange keinen Fliegenpilz mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die vom Aussterben bedroht sind oder sowas. Aber ja, jedenfalls,
wo habe ich denn neulich noch einen Fliegen? Also neulich im Sinne von irgendwann innerhalb den letzten 3 Jahren oder so habe ich doch schon noch Fliegenpilz gesehen. Ja.
Ja, entweder der Fliegenpilz ist ziemlich cool. Also erstmal schaut er ziemlich cool aus, ist auch giftig. Ja.
Giftig ist cool. Ja gut, er dreht halt, wenn man ihn futtert.
Ja, und das ist tatsächlich, ich meine, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, also dass wirklich halt diese psychotrope, psychoaktiven Effekte der Fliegenpilze, dann wirklich schon die Schamanen in Sibirien, sagt man, haben das benutzt halt. Da gibt's ja wildeste Theorien, die ich alle nicht irgendwie noch nicht verifiziert habe, eindeutig. Die könnte mal irgendwie, wenn wir kulturwissenschaftskenntnisreiche Hörerinnen und Hörer haben, können das sagen. Also es gibt ja diese Geschichten, dass irgendwie die Legende vom Weihnachtsmann irgendwie da aus diesem sibirischen Schamanismus stammt. Ach, ja, weil irgendwie so rot und weiß, der Fliegenpilz, und dann irgendwie sind die alle zugekifft und die fliegenden Rentiere, meine Rentiere waren im Schamanismus auch groß, dann hast du welche Visionen und so. Der andere ist, dass, was ich gehört habe, dass der Schamane quasi so an dieses Gift gewöhnt war, der konnte den Fliegenpilz quasi ohne Probleme essen, ohne dass er draufgegangen ist, aber die anderen Leute halt nicht. Das heißt, der hat dann quasi denen den Urin gegeben, der quasi hier so seinen Urin verteilt, wo immer noch ein bisschen was von dem psychoaktiven Zeug drin war. Den haben die Leute getrunken, dass sie so einen leichten Rausch kriegen. Mhm. Und es gibt
sogar irgendwie gehört, so eine, aber ob das stimmt.
Ja. Und dann gibt es eine Theorie, dass das ist auch eine sehr, sehr Außenseiter-Theologie-Theorie, dass auch Jesus, also der frühe Kult um Jesus, also das frühe Christentum, eigentlich ein Pilzkult war und Jesus irgendwie in der Ikonografie, dass du irgendwie Verbindungen zwischen Jesus und einem Fliegenpilz irgendwie siehst, also Jesus war ein Fliegenpilz eigentlich, er hatte natürlich auch nicht wirklich
nur... Da gab es einen sehr schönen Comic darüber, dass Jesus und die Jünger eigentlich durchgehend bekifft waren, als sie unterwegs waren, ja. Von Weihrauch bekifft. Mhm. Ja, der
erzählt drin. Ja. Also auf jeden Fall, wie gesagt, der Fliegenpilz hat eine große Auswirkung auf uns Menschen gehabt in der Kultur und unter anderem wegen seines Giftes, ja, und das, was quasi diesen psychoaktiven Effekt hat, das ist die Ibotensäure. Aha. Und das Abbauprodukt Muskimol, sagt mir beides nichts, aber wahrscheinlich kann man es irgendwo im Park kaufen, wenn man lang genug sucht. Jedenfalls, was tatsächlich, wo ich nicht wusste, weswegen ich diese ganze Geschichte erzähle, was mich überrascht hat, ist, man hat bis jetzt nicht gewusst, wie der Fliegenpilz das macht, also wie der Fliegenpilz das herstellt.
Aha.
Ja, man hat gewusst, das sind diese Stoffe, die Giftwirkung haben, die psychoaktive Wirkung haben. Das weiß man schon lange, aber nicht, wie der Fliegenpilz das gemacht hat. Jetzt haben aber Forscher vom vom Institut für pharmazeutische Wissenschaft der Uni Freiburg.
Big Pharma.
Wahrscheinlich oder auch nicht. Die haben es jedenfalls jetzt, haben das Ganze gentechnisch analysiert und haben die Gene identifiziert, mit denen der Pilz das Gift herstellt. Und das finde ich auch wieder schön. Wir sind immer noch im Märchenbereich. Es sind 7 Gene.
Super.
Ich weiß nicht, ob die auch alle schon den Namen bekommen haben, aber es sind also 7 Gene, haben sie gezeigt. 7 Gene ist so ein Bereich in der DNA, der 7 Gene umschließt. Und die werden so unter bestimmten Wachstumsbedingungen, werden die alle gleichzeitig aktiv, ja, woraus die geschlossen haben, okay, dann müssen die auch alle einen gemeinsamen Zweck haben. Und was sie auch noch geschlossen haben, es gibt den Pantherpilz, den kenne ich nicht, aber anscheinend gibt's den. Und der produziert auch diese Ibotensäure und der enthält die gleichen DNA-Bereiche. Und andere Pilze, die keine Ibotensäure produzieren, haben diese 7 Gene nicht, ja, und haben dann geschlossen, dass quasi diese 7 Gene halt für die Ibotensäureproduktion wichtig sind, haben das überprüft und jetzt sind wir wieder bei den Bakterien. haben eins der Gene in ein Escherichia coli Bakterium, so ein Modellbakterium, mhm, eingebracht und gezeigt, dass diese Bakterien darauf in der Lage waren, Glutamat, also es ist eine Aminosäure, die ist halt überall drin, ist jetzt nicht das vom, reden jetzt nicht über das aus dem China-Restaurant. Glutamat haben wir alle im Körper, ja. Glutamat ist nicht schlimm, tut auch nichts, ja. Also wir haben alle, glaube ich, ein paar Kilo Glutamat bei uns drinnen. Und dieses Glutamat kann dann eben von diesen veränderten Bakterien in Hydroxyglutamat umgewandelt werden. Und mhm, das ist ein Vorläuferprodukt von Ibotensäure. Ja, das heißt, also die können, diese Bakterien haben halt durch diese Einbringung der Gene vom Pilz das herstellen können, was der Pilz eben auch herstellen muss, um am Ende dieses Gift zu machen.
Das heißt, wir müssen nicht mehr Pilze sammeln gehen, sondern können das Zeug tatsächlich irgendwann in kleinen Tütchen beim Drogenhändler kaufen.
Weiß, vielleicht kann man das auch jetzt schon, wie gesagt, man hatte gewusst, dass diese Ibotensäure das ist, was fährt, ja, also das hat man ja schon vorher gewusst, also ja, vielleicht konnte man das auch synthetisieren, aber jetzt weiß man eben, wie der Pilz das macht, mit 7 kleinen Genen.
Ach, herrlich. Dabei ist das alles überhaupt nicht nötig. Ja? Denn kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man überhaupt keine Drogen braucht, um einen psychedelischen Rausch zu kriegen.
Man kann auch ohne Alkohol lustig sein.
Ja, genau, man kann auch ohne Alkohol lustig sein. Der Placebo-Effekt tut da wirklich seinen Dienst. Was sie gemacht haben, ist, sie haben allerdings kleine Gruppe, nur 33 Probanden sich geholt und haben gesagt, so, wir machen eine Party zu Versuchszwecken und haben ihnen einen angeblich halluzinogenen Wirkstoff verabreicht, der in Magic Mushrooms drin ist. Ja? Und dann haben sie, was ich eigentlich das Lustigste daran finde, dann haben sie auf diese Party Schauspieler eingeschleust, die so getan haben, als wären sie drauf. Die Begründung ist, wir wollten so die individuelle Variation des Placebo-Effekts in einem möglichst natürlichen Umfeld ähnlich einer psychedelischen Party testen. Also, 33 Leute haben kein Medikament gekriegt. Ein paar Wissenschaftler haben gesagt, boah, es dreht ja hier wie Hulle. Danach haben 20 Probanden, das sind 61%, das ist schon signifikant, haben 20 Probanden gesagt, ja ey, krass ey, ich war auch voll drauf, irgendwie die Wände haben geatmet und Sachen haben sich bewegt und alles mögliche. Und die Erkenntnis, die sie daraus ziehen, und das ist jetzt wieder, finde ich, ganz interessant, weil da habe ich vor, ach, weiß ich gar nicht, in den 90er Jahren habe ich da viel gelesen. Es gab mal eine Phase, da wurden so halluzinogene Substanzen auch zur Psychotherapie benutzt. Mhm. Und damit sind früher sehr, sehr große Erfolge gefeiert worden, bis dann irgendwann die Blumenkinder, ne, und Timothy Leary, ich glaube ja, ne, irgendwie LSD konsumiert haben wie nichts Gutes und dann, ne, weltweit Verbot und Ächtung und so. Also Wissenschaftler konnten wirklich über Jahrzehnte nicht an LSD und sowas forschen, ohne geächtet zu werden von der Scientific Community. So sehr ist da die, ja, im Grunde Anti-Drogen-Propaganda, die da gemacht wurde.
Ich glaube, in den USA ist es immer noch extrem schwierig, mit Drogen, ja, oder an Drogen zu forschen, ja, ja, weil es ja, irgendwie ja, alles so komplett irgendwie verteufelt wird, dass ja, die Wissenschaft Probleme hat, einfach nur das Ding zu kriegen, um damit zu forschen.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Jedenfalls haben wir neuerdings, es kommt langsam wieder, dass Psychotherapie mit psychedelischen Substanzen gemacht wird. Und was sie daraus ableiten, also die jetzt das mit dem Placebo-Effekt da eingestellt haben, ist, dass man viel geringere Portionen dieser Substanzen verabreichen kann, wenn man denn das sogenannte Setting, also die ganzen Randbedingungen, unter denen diese Psychotherapie stattfindet, entsprechend designt. Das heißt, du kannst da einen Placebo-Effekt zur Unterstützung nutzen, um weniger Wirkstoff den Leuten verabreichen zu müssen und damit weniger Nebenwirkungen zu haben, falls es überhaupt Nebenwirkungen gibt. Also weil die Nebenwirkung ist ja eigentlich die Wirkung. Also, dass das dreht, ja, du willst ja, dass es dreht. Du willst ja, ja, ne? Ja.
Ich kenne diese Geschichten nur quasi aus anekdotischer Evidenz. Also, dass halt irgendwie, wenn du irgendwie glaubst, dass es irgendwie halt jetzt dich irgendwie betrinkst oder so, dann, oder dass du irgendwas genommen hast. Eine Freundin von mir, die hat früher bei den Pfadfindern gearbeitet, also die hat so Pfadfinderleiterin, hat dann auch immer so Pfadfinderlager organisiert, wo die ganzen Kinder und Jugendliche dann irgendwie eine Woche lang irgendwo im Wald rumzelten und so, und hat dann auch immer gemeint, da waren so jetzt nicht die ganz, die kleinen Kinder, sondern die schon irgendwie so 14, 15, 16-Jährigen, die zumindest gewisse Getränke vielleicht sogar selbst schon irgendwie trinken dürfen, aber halt am Pfadfinderlager eigentlich nicht. Mhm. Und da haben sie auch immer, sind sie irgendwie so abends rumgesessen am Feuer, und dann haben sie auch irgendwie, haben sie so Wein rumgehen lassen, aber halt Fake-Wein, also die haben halt auch kein Alkohol drin und haben aber halt die so getan, als wäre da was drin, und dem gemeint, die Kinder waren, haben alle die haben sich so aufgeführt, dass also die waren wirklich alle besoffen, ja, obwohl sie nicht besoffen waren, aber sie einfach gedacht haben, ja, oh cool, das dürfen wir da offiziell hier Wein trinken und alles, und dann haben sie sich irgendwie so reingesteigert anscheinend, dass sie halt da wirklich irgendwie dann genau sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten hätten, wenn sie echten Alkohol getrunken haben. Also dann kann durchaus was dran sein. Also trinke ich gleich mein alkoholfreies Bier nachher.
Genau, das ist mit alkoholfreiem Bier besaufen.
Genau. Es geht ja, wenn du quasi nicht so ein 0,0-prozentiges Bier nimmst.
Das stimmt, musst nur halt, genau, einfach nichts essen tagelang und dann
zwei Kästen. Es gibt Wissenschaft. Wir haben das selbstverständlich in uns, das ist ja genau diese Themen, die wir bei den Science Busters immer haben. Ja. Und ich habe tatsächlich mal recherchiert, es gibt eine wissenschaftliche Studie, wo sie untersucht haben, wie viel alkoholfreies Bier, also darf in 0,5% darf drin sein, damit es alkoholfrei heißen darf, wie viel du trinken musst, damit du halt offiziell fahruntüchtig bist. Du musst 12 Liter in einer Stunde, also in pro Stunde, und weil sonst das wird halt so, der Alkohol wird abgebaut. Ja, also wenn du jetzt quasi nicht, das ist quasi nichts für Weicheier, sich mit alkoholfreiem Bier ansaufen. Du musst wirklich konstant
Stunde, trinken. Jede Stunde einen Kasten Bier trinken. Ja.
Ja, nicht aufstehen, nicht aufs Klo gehen, nichts machen, sobald abgebaut wird. Aber mit 12 Liter pro Stunde kriegst du es hin. Ja, eine kurze Meldung dazwischen. Österreich rettet die Welt.
Natürlich.
Chemikerinnen und Chemikern der Technischen Universität Wien ist es gelungen, Biokunststoffe herzustellen, die ohne giftige Lösungsmittel auskommen. Weil bis jetzt Kunststoffe brauchst du ja, brauchen wir. Und die bestehen eben aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Mhm. Und normalerweise macht man die halt irgendwie aus Erde oder sowas. Du kannst ja aber eben auch Bio herstellen.
Ja, so und aus Maisstärke und sowas, ne?
Genau, brauchst aber für solche Biokunststoffe, ich kenne mich da jetzt tatsächlich nicht aus, das ist nur eine kurze Meldung, brauchst dafür aber oft giftige Lösungsmittel, um halt damit halt die halt diversen Polymere und so weiter sich so verbinden, wie sie es irgendwie tun sollen, ja. Und die haben jetzt hier von der TU Wien haben jetzt tatsächlich eine Methode gefunden, die braucht nur heißes Wasser und hohen Druck. Mhm. Ja, also die haben quasi Temperaturen um die 200 Grad Celsius und 17 bar Druck genommen. Also, und diesen Bedingungen können sich quasi die organischen Materialien zu Polymeren verbinden ohne Lösungsmittel.
Cool.
Ja, haben jetzt, die haben zwei, sie haben warum mache ich immer Geschichten mit so scheiß chemischen Namen? Die haben hier Polybenzimidazole und Pyronpolymere synthetisiert. Das ist die Polybenzimidazole, die werden bei Brennstoffzellen oder feuerfester Kleidung verwendet. Mhm. Und die anderen Pyronpolymere nimmst du bei Batterien zum Beispiel. Ja, und das kann man jetzt quasi hier ohne giftige Mittel herstellen. Ich weiß nicht, ob die schon bei der industriellen Anwendung sind, aber auf jeden Fall.
Das klingt so, als wäre es relativ zügig in industrieller, also wenn du nur Druck brauchst und Hitze.
Ja. Ja, vermute ich mal, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht genug gut aus. Aber zumindest ist es gut zu wissen,
dass also eigentlich finde ich verblüffend, dass es 2020 werden musste, um da hinzukommen.
Ja. Tja. Vielleicht ist es schwierig. Ich kenne mich wirklich nicht gut aus, aber.
Irgendwer wird es wissen und eventuell in die Kommentare schreiben. Und falls nicht, dann halt nicht.
Genau.
Kurze Meldung kann ich auch. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass Bienen Dialekt sprechen.
Echt? Welchen? Ja.
Schwänzeltanz. Also Bienen machen Schwänzeltanz. Das ist die Art und Weise, wie eine Biene den anderen Bienen anzeigt, wo es was zu fressen zu holen gibt. Dabei haben die Wissenschaftler festgestellt, kann es zu Missverständnissen kommen. Haben von drei verschiedenen Bienenarten die Schwänzeltänze verglichen. Und haben festgestellt, dass die unterschiedlich lange tanzen, weil, ne, also die Biene, die macht dann so, die läuft dann so Achten auf dem Boden oder sowas, und daraus können die anderen Bienen dann ableiten, okay, so lange in diese Richtung fliegen, dann gibt's Honig. Wenn du jetzt aber die eine Bienenart der anderen Bienenart was vortanzen lässt, verfliegt die andere Bienenart sich. Und das kommt daher, haben sie festgestellt, dass es an den Rahmenbedingungen liegt, in denen die Bienen leben. Biene A tanzt Bienen A vor, wo sie hinfliegen müssen, und es funktioniert. Wenn du Biene A den Bienen A2 aus einem anderen Gebiet, aus einem anderen Land oder sowas, das gleiche vortanzt, verfliegen sich die anderen Bienen, obwohl es die gleiche Bienenart ist.
Okay.
Und das liegt daran, dass die Umstände, unter denen die Bienen leben, dafür verantwortlich ist, wie die Bienen tanzen. Das heißt, alle Bienenarten, die in einer Region leben, können sich theoretisch miteinander verständigen, aber wenn eine Bienenart von außerhalb kommt, können die sich nicht mit denen verständigen, beziehungsweise ihnen nicht sagen, wo es was zu fressen gibt. Was sie sonst so reden, weiß ja keiner.
Ja, ich auch nicht, was Bienen zu reden, aber es ist cool. Also, lass mal gucken. Ich hab hier Bienenstöcke bei mir gleich ums Haus. Also hier fliegen ständig Bienen rum. Die hocken immer auf meiner gelben Terrassenmauer. Also da irgendwie erzählen die sich ständig, hier, da ist eine riesengroße, fette, gelbe Blume, fliegt da alle mal hin. Ja. Weil die hocken andauernd bei mir auf meiner gelben Mauer rum und ziehen dann enttäuscht wieder ab.
Ich weiß auch gar nicht, sehen die eigentlich Farben? Ja, ne? Die sehen Farben.
Ich habe keine Bienen sehen, glaube ich, sogar ultraviolett. Also die sehen quasi Farben, die wir nicht sehen. Frech, alle drauf, die Bienen. Dann bleiben wir gleich noch in der akademischen Welt. Du hast studiert, ja?
Ja.
Hast du auch du hast auch Arbeiten geschrieben, nämlich an. Abschlussarbeiten hast du nicht.
Abschlussarbeiten habe ich nicht geschrieben,
richtig. Okay. Dann bist du auch nicht in die Versuchung geraten, jemanden anderer diese Abschlussarbeit schreiben zu lassen.
Doch, das bin ich.
Ach, bist du?
Naja, ich bin scheinfrei. Zumindest in einem dieser vielen Studiengänge, die ich gemacht habe, bin ich scheinfrei und müsste nur noch eine Abschlussarbeit abgeben. Und da habe ich tatsächlich schon überlegt, was denn so ein Ghostwriter wohl kostet,
Ja gut, das kann man ja leicht rausfinden. Da gibt's ja jede Menge.
Ja, aber ich habe mich nicht getraut, das zu machen bisher.
Ja, also in Österreich solltest du dich auch nicht trauen. Ich meine, das solltest du generell nicht machen, ja. Mhm. Aber vor allem in Österreich nicht, denn hier auch wieder eine kurze Meldung. Unser Bildungsminister plant jetzt gerade, der ist anscheinend nicht ausgelastet mit der ganzen Corona-Schulschließungssache, sondern plant jetzt gerade schärfere Maßnahmen gegen das Ghostwriting an Universitäten. Ja. Weil tatsächlich, das hat mich auch überrascht, das war bis jetzt nicht mit Strafe belegt. Also wenn die Unis konnten schon sagen, also wenn du da konnten das schon sanktionieren, wenn das
ja, okay, du kriegst in der Satzung drin steht.
Ja. Aber es gab irgendwie keine Strafe dafür. Und jetzt soll jetzt quasi im Universitätsgesetz geändert werden, wo dann Verwaltungsstrafe kriegst du, wenn du, Zitat, wer gegen Entgelt ein Werk für einen anderen herstellt oder einem anderen zur Verfügung stellt, wenn sie oder er weiß oder nach den Umständen annehmen kann, dass dieses Werk in der Folge teilweise oder zur Gänze als wissenschaftliche Arbeit oder Abschlussarbeit fälschlich zum Nachweis nicht erbrachter eigenständiger Leistung ausgegeben werden soll. Das ist insofern interessant, erstens, dass es unter Strafe steht und zweitens, so wie ich das jetzt gelesen habe, kriegst du dann die Strafe, wenn du der Ghostwriter bist,
ja,
aber nicht, wenn du sie quasi, wenn du quasi der bist, der die in Anspruch nimmt.
Ja klar, aber wozu auch? Weil dann kriegst du ja schon deinen Abschluss nicht, dann hast du ja schon deine Strafe. Aber was ich, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, hängt da eine Einschränkung dran. Und zwar, wenn du davon ausgehen musst, dass das nicht in Eigenleistung erbracht wurde.
Ja.
Das heißt, die Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, wenn ich die gesammelt habe und wenn ich die auch nachweislich selbst gesammelt habe und nur jemanden beauftrage, die zusammenzuschreiben, dann müsste derjenige zumindest da jetzt in Österreich straffrei ausgehen, wenn ich das nicht, oder?
Also es gibt zu dem Thema...
Es kann ja sein, dass ich jemand bin, der überhaupt nicht in der Lage ist, strukturiert sowas zu Papier zu bringen, aber trotzdem alle Erkenntnisse und Recherchen gemacht hat.
Es ist leider nur eine sehr, sehr kurze Agenturmeldung, die ich jetzt irgendwie heute, die ist heute Vormittag irgendwie aufgekommen und ich habe jetzt nochmal mit reingenommen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das dann wirklich definiert ist. Aber tatsächlich, du kannst dir tatsächlich auch legal Ghostwriting anbieten und halt auch... quasi konsumieren, also kaufen. Mhm. Du kannst dir irgendwie Sachen schreiben lassen für dich. Das ist ja prinzipiell mal noch nicht verwerflich. Ja. Verwerflich ist es dann eben, wenn ich hier eine Arbeit schreibe und du sie abgibst in deinem Namen und damit dann irgendwie hier Master oder sonst irgendwas wirst. Ja. Und es gibt ein interessantes Buch, das habe ich mal gelesen, das habe ich auch mal rezensiert. Das heißt Der Bearbeiter, hat Wolfgang Klinghammer geschrieben, ist jetzt so als Buch selbst, als ein Roman. Als Roman ist es jetzt nicht unbedingt so toll. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das ist ein bisschen konfus geschrieben und so. Was überraschend ist, weil es von einem Ghostwriter geschrieben ist. Aber also es hat mich irgendwie, es ist quasi, ich würde es als Roman nicht unbedingt empfehlen. Da ist irgendwie der ist so viel, ja, es ist seltsam geschrieben. Aber der Typ, Wolfgang Klinghammer, der ist tatsächlich, beschreibt dort quasi, der ist selbst Ghostwriter, beschreibt auch ein bisschen quasi so in Form immer eines Romans, das, was er gemacht hat und sagt ihm, also das, was da angeboten wird, du sagst ja nicht hier, ich schreibe deine Masterarbeit für dich oder ich schreibe deine Doktorarbeit für dich, sondern du stellst halt quasi etwas zur Verfügung, anhand dessen du dann eine Arbeit schreibst. Also du gibst ihm quasi so eine Struktur, schreibst du Textvorschläge, Textbausteine, die du dann halt quasi noch selbst überarbeiten musst. Mhm. Aber dir ist natürlich meistens klar, wenn du sowas in Auftrag hast, das wird irgendwie 1:1 im Wesentlichen abgegeben. Mhm. Ja, also das ist halt die Frage, wie man das nachweisen kann. Das ist halt das Ding, worum es geht.
Naja, im Zweifelsfall in der Verteidigung hinterher, oder? Also da merkt man ja schon, ob derjenige, der da jetzt steht, der jetzt gerade seinen Titel haben will oder seinen Abschluss haben will, ob der überhaupt weiß, worüber er spricht.
Das natürlich schon, aber ob der jetzt quasi, das jetzt quasi hier als im Sinne von, kann auch nicht einfach, kannst auch bei einer Verteidigung durchfallen, wenn du es selbst geschrieben hast. Die Frage ist jetzt, ob ich jetzt quasi, wenn ich jetzt der Ghostwriter bin, wie ich nachweisen kann, dass ich habe das geschrieben, ich habe gesagt, hier, das gibst du nicht 1:1 ab, das wird überarbeitet, das ist nur eine Vorlage, mit der du arbeiten kannst, mehr habe ich nicht angeboten. Also wie mir quasi nachgewiesen will, dass ich jetzt quasi das Wissen hatte, dass der das quasi so nimmt. Also
vertraglich zusichern lassen halt, ne? Unterschreiben. Das mal. Ja. Nö, der hat mir das unterschrieben, damit musst du, das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die du hast, es dir schriftlich geben zu lassen.
Aber das ist halt irgendwie auch, und das steht in diesem Gesetzesvorschlag drin, wenn sie oder er weiß oder nach den Umständen annehmen kann. Ja. Also was, ja, also das würde mich echt interessieren, wie groß da wirklich die Dunkelziffer ist bei diesen Dingen. Also nicht jetzt so Plagiate wie bei ganzen Phroni-Plug und also da wirklich du halt so fühlt sich halt so helfen lassen. Genau. Und wie viel von den helfen lassen über zulässiges helfen lassen hinausgeht, weil helfen lassen kann man sie, man kann ja wie Schreibworkshops oder sonst irgendwas irgendwie alles in Anspruch nehmen.
Ja, wie gesagt, so. Also alles was ich zusammengetragen habe an Dingen, die in diese Arbeit fließen würden in meine Masterarbeit, könnte ich auch jemandem erzählen, / diktieren, der das dann in eine Struktur bringt und ich wäre immer noch in der Lage, in der Verteidigung zu bestehen.
Ja, ich kann gut schreiben. Ja. Was soll ich denn Preis machen?
Was kostet sowas? Weiß man das?
Also ich glaube, da gibt es, also man kann das schon recherchieren, was sowas kostet, aber ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Preise. Ich weiß, es kann jetzt echt keine Zahl sagen, aber
Jetzt haben wir hier in der Öffentlichkeit drüber geredet, jetzt kann ich das sowieso vergessen. Ja. Von daher.
Weil ich gerade was ich verlangen würde für sowas. Das ist so,
womit schreibt man, Florian? Ja, das kommt davon. Mit der richtigen Hand.
Ach ja.
Und die Wissenschaft hat festgestellt, also internationale Forschung, die Wissenschaft hat festgestellt, wie viele Linkshänder es auf der Welt gibt. Fünf-Meter-Analysen, also praktisch Meter-Meter-Studie gemacht. 5-Meter-Analysen haben sie sich genommen. Da waren insgesamt fast 2,5 Millionen Personendatensätze drin. Mhm. Und haben ein paar Kriterien angelegt, haben geguckt, okay, wie viele Linkshänder gibt es denn eigentlich? Wenn sie die strengsten Kriterien anlegen, da geht es darum, nicht nur mit welcher Hand schreibst du, sondern mit welcher Hand machst du Alltagsaufgaben, kannst du das auch mit beiden Händen, gibt's ja auch und sowas. Strengste Kriterien angelegt, 9,34% der vermutlich Weltbevölkerung, also zumindest der 2,5 Millionen Probanden, sind Linkshänder. Weniger strikte Kriterien, also schreibst du nur mit der linken Hand, machst sonst alles mit irgendwas anderem, sind 18,1% nicht rechtshändisch. Und die beste Gesamtschätzung sagen, sie liegt bei 10,6%. Also 10,6% der Menschen sind Linkshänder.
Ich bin Rechtshänder.
Ich auch.
Tja, brauchen wir noch 8 andere Podcaster.
Genau, Linkshänder-Podcast, genau, sehr schön.
Wahrscheinlich gibt's den sogar.
Ja, wahrscheinlich. Nur reden die dann da die ganze Zeit über Linkshändigkeit? Das ist auch Quatsch.
Ich habe keine Ahnung, oder kommt der auf dem linken Ohr raus? Ja, ich habe noch einen Lesetipp und eine, je nachdem, lange oder kurze Geschichte, je nachdem, wie ich sie erzähle.
Das ist mir vollkommen egal, aber wenn es ums Lesen geht, da könnte ich dann kurz noch einwerfen, dass amerikanische Wissenschaftler Blinde haben wieder sehen lassen. Es gibt ja so Krankheiten wie Makuladegeneration, da gehen die Netzhautzellen kaputt und dann kannst du halt nicht mehr gucken. Was sie jetzt gemacht haben, ist, den Probanden das Augenlicht wiederzugeben und haben Ersatzlichtsinneszellen gezüchtet aus Hautbindegewebszellen. Nicht aus Stammzellen, sondern aus Hautbindegewebszellen, was wesentlich schneller geht, als das Ganze aus Stammzellen zu züchten. Die haben sie dann transplantiert und danach konnten die Probanden immerhin wieder hell von dunkel unterscheiden. Problem, die Probanden waren Mäuse. und die Erfolgsquote war nicht ganz so groß, die lag bei 43%, was nicht hoch genug ist, um das Ganze noch in Menschenversuchen jetzt schon zu probieren. Das heißt, sie werden da wahrscheinlich noch viel länger im Mausmodell forschen, bis sie dahin kommen, das Ganze auch am Menschen zu machen. Aber ich finde das immerhin schon mal vielversprechend, dass du wenigstens hell-dunkel hinkriegst. Was ihnen noch
ich fehlt, möchte Mäuse haben, die so kleine Visoren aufhaben wie Jolly LaForge aus Star Trek.
Genau. Dann komische Sachen sehen und immer so komisch fummeln an dem Ding so, genau.
Genau.
Nee, aber ich finde das schon sehr, 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 sehr geil. Also dass du im Zweifelsfall vielleicht hingehen kannst in einigen Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich eher und sagen kannst, okay, wir nehmen eine Hautzelle von dir, züchten daraus Lichtsinneszellen, implantieren die in dein Auge und dann bist du immerhin in der Lage, hell, dunkel oder vielleicht sogar dann tatsächlich noch Konturen wahrzunehmen, wenn die Zellendichte hoch genug ist, weil es wohl auch ein Problem ist, weshalb auch die Erfolgsquote nur um die 40% liegt. Also sie schaffen es noch nicht, die Dichte hinzukriegen, die notwendig ist, dass du dann auch Konturen, Kontraste sehen kannst.
Gut, dann erzähle ich was ganz anderes noch.
Nee, ich dachte, du musst jetzt den Lesetipp bringen, weil da geht's doch um Gucken.
Ach so, der Lesetipp ist eigentlich ein Lesetipp zusammen mit einer Aufforderung an dich beziehungsweise die Hörerschaft. Der Lesetipp ist ein Interview vom Deutschlandfunk und zwar mit Julia Wandt. Das ist die Vorsitzende des Bundesverbandes Hochschulkommunikation. Und es geht um Wissenschafts-PR, also halt das, was Universitäten machen, wenn sie mit der Öffentlichkeit reden. Das ist halt Wissenschafts-PR, das ist jetzt prinzipiell nichts Verwerfliches, sondern halt das, was halt Unis machen. Und die ist ja gerade momentan ein bisschen im Verruf, will ich nicht sagen, aber halt die Wissenschaftskommunikation allgemein ist ja momentan gerade sehr stark diskutiert, wegen dieser ganzen Heinsberg-Geschichte. Ja. Und da der Aufruf ist, die Anfrage an dich und der Aufruf an die Hörerschaft ist, ich habe das alles immer nur, weil ich habe irgendwie verpasst, mich mit diesem Thema Heinsberg und Streeck und dem ganzen Zeug zu beschäftigen. Und mittlerweile ist da so viel drüber geschrieben, also ich habe es dann nicht geschafft, da reinzukommen. Also ich weiß, dass da irgendwie eine Agentur Quatsch erzählt hat und schlechte Wissenschaftskommunikation gemacht hat und dass die Wissenschaft sich da irgendwie instrumentalisieren hat lassen und irgendwie so, aber ich habe jetzt irgendwie noch nicht wirklich einen guten Überblick, was da eigentlich abgegangen ist. Und hier ist auch in diesem Interview, das Interview ist allgemein, da geht es im Allgemeinen um Leitlinien für gute Wissenschafts-PR, wie man gute Wissenschafts-PR macht, sodass eben nicht so ein Quatsch ist, wie das, was jetzt passiert ist. Also fand ich jetzt als jemand, dessen Job Wissenschafts-PR ist, nicht Wissenschafts-PR, also bin ja nicht an ein Institut angestellt, aber Wissenschaftsvermittlung ist, fand ich es halt, also ich mache quasi nur PR für die Wissenschaft, die ich selbst cool finde. Ich bin jetzt nicht daran gebunden, ein bestimmtes Institut zu bewerben. Ja. Also würde ich es bei mir eben Wissenschaftsvermittlung nennen. Aber ich bin halt damit beschäftigt und darum hat mich das Thema sehr interessiert und auch dieses Interview sehr interessiert und ich kann es allen zum Lesen empfehlen. Aber vielleicht kennt noch jemand wirklich so eine schöne Zusammenfassung von all dem, was mit dieser ganzen Story Machine Heinsberg-Ding passiert ist, weil das habe ich irgendwie verpasst.
Das ist eigentlich relativ simpel. Also es gibt halt diesen Virologen in Bonn, den Streeck. Es gibt die Nordrhein-Westfälische Landesregierung und es gibt diese Story Machine, diese Agentur, diese PR-Agentur.
Die gehört irgendwie der Bild-Zeitung oder?
Ja, später. Ja, okay. Das sind dann tatsächlich Verästelungen, die das Ganze wirklich extrem fragwürdig machen. Also erstmal hast du diese drei Player. Also der Streeck, der forscht da halt schwer rum, weil er ja in Gangelt im Kreis Heinsberg, wo irgendwie so ein Corona-Karnevals-Hotspot war, da hat er ja sehr viel Proben genommen und der bereitet halt gerade eine Studie vor, der Streeck. Hatte ein paar Vorabergebnisse, die einigermaßen gut ausgesehen haben und darauf hingedeutet haben, dass wir es mit Maßnahmenlockerungen eventuell versuchen könnten. So, das ist der eine Player. Der nächste Player ist Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU, der in meiner Wahrnehmung zumindest wie kein anderer schon Lockerungen propagiert hat, bevor überhaupt diese Studie und diese PR stattgefunden hat. Und dann hast du diese Agentur Story Machine, die auf mannigfaltige Weise sowohl mit Herrn Streeck als auch mit der Landesregierung irgendwie verbandelt ist und gesagt hat, ach Mensch, wenn du da so schöne Ergebnisse hast, auch wenn das nur Vorabergebnisse sind, dann machen wir für dich doch jetzt einfach mal eine PR-Kampagne, damit diese Ergebnisse auch wirklich an die Bevölkerung kommen, damit die an den Mann kommen. Das sind drei Komponenten, gegen die, da kannst du jetzt eigentlich erstmal relativ wenig gegen haben. Die erste Frage, die sich da aufdrängt, ist, wenn der Herr Streeck solch bahnbrechende Erkenntnisse hat, warum braucht er dann überhaupt eine professionelle PR-Agentur, die irgendwelche Social-Media-Kacheln macht? Weil eigentlich müssten seine bahnbrechenden Erkenntnisse gerade in dieser Zeit quasi automatisch sich verbreiten über den Journalismus, über den ganz normalen. Das ist das eine. Das nächste Problem ist, mindestens Teile dieser Kampagne sind über Umwege von einer Möbelbude finanziert worden. Und Laschet hat die Möbelläden wieder aufgemacht.
Okay, gut, das ist schon mal ein bisschen bedenklich.
So, das mit der Bild-Zeitung und so, das ist halt Kai Diekmann, also der ehemalige Bild-Chefredakteur, der hängt halt, ist halt einer der Gründer dieser PR-Agentur. Ja, was das Ganze natürlich dann auch wieder ein bisschen fishy macht, weil höchst sehr wahrscheinlich wird Herr Diekmann die private Telefonnummer von Herrn Laschet haben. Und weißt du, das ist halt so, das größte Problem bei dieser ganzen Heinsberg-Geschichte ist, also einmal, dass ich glaube, Streeck hat sich instrumentalisieren lassen von der Politik, weil Laschet wollte diese Ergebnisse genau so, damit er genau das machen kann, was er gerade macht. Ich glaube, da ist Streeck denen auf den Leim gegangen. Und das nächste ist, und das ist dann wieder ein ganz allgemeines Ding, die erste Regel der Korruptionsbekämpfung lautet, erwecke nicht den Eindruck, korrupt zu sein. So, und der Eindruck ist bei dieser Heinsberg-Geschichte an mehreren Stellen entstanden. Ja, nämlich da, wo die Ergebnisse zufälligerweise der nordrhein-westfälischen Landesregierung und ihren Lockerungsbestrebungen in den Kram passen, wo eine Finanzierung der PR-Kampagne den Möbelhäusern in den Kram passen kann, wo fragwürdige oder zumindest mutmaßlich fragwürdige auch private Kontakte zwischen den Playern bestehen und so. Das ganze Ding sieht halt korrupt aus.
Ja.
Und das ist das Problem daran, dass es so aussieht. Man weiß noch nicht mal, ob es das ist. Es sieht so aus. Und wenn es aussieht, als wäre es korrupt, kannst du nicht mehr sagen, woran kann ich eigentlich erkennen, dass es nicht korrupt ist.
Okay, das ist dann bin ich durchaus deiner Meinung. Was ich jetzt quasi noch als zusätzliches Problem sehe, ist tatsächlich eben das Problem, dass jetzt die seriöse Wissenschafts-PR oder Wissenschaftskommission, weil das ist ja prinzipiell, du hast gesagt, warum sollte sich der Streeck jetzt quasi überhaupt so eine Agentur besorgen? In dem Fall absolut richtig. Ich meine, wenn er da was Relevantes
Ich glaube, der ist sogar persönlich bekannt mit einem der Agenturbetreiber, sodass die wahrscheinlich beim Bier gesessen haben und gesagt, hör mal, dann machen wir doch mal eine größere Nummer drauf.
Genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt in dem Fall, okay, wenn das mit der aktuellen Situation was Relevantes ist, dann braucht er eigentlich keine zusätzliche Öffentlichkeit. Aber wenn wir jetzt das für allgemein reden, also allgemein von Wissenschaft, prinzipiell ist das ja durchaus auch eine Dienstleistung, die ich ja auch anbiete. Lass mich auch von Unis engagieren und mache dort Workshops zu Wissenschaftsbloggen, Podcasts, Wissenschaftskommunikation, Wissenschaft in sozialen Medien. Wenn mich jemand engagiert, das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, dann würde ich das auch für ein konkretes Projekt machen. Wenn jetzt immer die Forschungsgruppe so und so sagt, hier, wir haben jetzt diesen Sonderforschungsbereich und so weiter und wir hätten dafür gern eine Wissenschaftskommunikationsstrategie, dann ist das prinzipiell was, an dem ich absolut nichts Verwerfliches finde. Also ich meine, das ist ja sind unterschiedliche. Aber
der wesentliche Unterschied ist, was du nicht machst und was hier, denke ich, passiert ist, es sind halbgare Ergebnisse missverständlich verbreitet worden.
Genau, das ist das Problem. Darum meine ich ja, dass quasi so soll halt Wissenschaft, PR, Kommunikation, was auch immer, definitiv nicht stattfinden, ja. Und mein Problem ist halt, dass jetzt einerseits die Wissenschaft selbst, die ja eh schon immer tendenziell skeptisch war, wozu brauchen wir ja niemand, der PR für uns macht und so weiter. Wieso sollen wir das jetzt hier, warum sollen wir so ein Forschungskram jetzt hier in den sozialen Netzwerken darstellen und so, dass die jetzt noch skeptischer werden und das überhaupt nicht mehr irgendwie noch mehr ignorieren, als sie schon tun und dass die Öffentlichkeit dann auch so dachte, wenn das jetzt nicht irgendwie von der Wissenschaft selbst kommt, sondern irgendwie von halt, also ich sehe da ein Problem, dass halt die Wissenschaftskommunikation als Ganzes da irgendwie drunter leidet.
Jein, ne? Also das ist das eine. Ich finde das ganz gut sogar, dass das passiert ist, weil das auch dazu führt, dass, sag mal, fachfremde Journalisten vielleicht ein bisschen genauer hingucken und sich bei ähnlichen Kampagnen vielleicht auch mal fragen, wo kommt eigentlich das Geld her? Wer hat da eigentlich möglicherweise irgendwelche politischen Interessen? Wird da vielleicht was instrumentalisiert, wird da was nicht instrumentalisiert? Und das Gegenbeispiel ist ja zum Beispiel dieser NDR-Info-Podcast mit Christian Drosten von der Charité. Wo tatsächlich das genaue Gegenteil passiert. Ja? Es gibt keinen politischen Player, der da irgendwie Bock drauf hat. Du kannst auch überhaupt keine politischen Sachen wirklich daraus ableiten, weil du ständig damit rechnen musst, dass er sich in 3 Tagen korrigiert, weil er neue Erkenntnisse hat. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, was da passiert ist in Nordrhein-Westfalen.
Ja, gucken wir mal.
Also es ist schlimm genug. Und auch vor allen Dingen schlimm für alle Beteiligten. Also um diese PR-Agentur, um solche Leute ist mir nie schad. Wie gesagt, ich glaube, der Streeck ist da beschädigt worden und die Landesregierung sowieso, weil die Landesregierung muss sich jetzt gerade fragen lassen, wie kann ich, also es gibt halt so, die Frage an die Landesregierung ist, wie kann ich wissen, dass ihr diese Ergebnisse nicht bestellt habt? Wie kann ich wissen, dass ihr den Zeitpunkt der Veröffentlichung der nicht vorhandenen Ergebnisse nicht bestellt habt? Weil passt ja alles so schön in den Kram. Ne? Der Streeck muss sich die Frage gefallen lassen, wie kann ich wissen, dass du überhaupt sinnvolle Ergebnisse bringst? Weil er hätte ja auch einfach noch ein bisschen weiter forschen und dann veröffentlichen können. Und das ist schwierig. Ja. Und diese Agentur muss sich fragen, was ist denn eigentlich euer Brit? Abgesehen von PR für sich selbst.
Ja. Also dieses Interview, lest das alle gerne mal, da geht es genau um diese Themen Transparenz und so weiter, wie man halt Wissenschaftskommunikation und PR so machen kann, dass eben diese Dinge möglichst vermieden werden. Also richtig, kann ich mal empfehlen zum Lesen.
Und noch eine Geschichte hast du angekündigt. Ich habe nämlich nichts mehr zu erzählen.
Ja, dann mache ich jetzt noch ganz kurz, weil wir so lange über den eigentlich kurzen Lesetipp geredet haben. Dann das eventuell steht eine große Revolution in der Wissenschaft bevor. Ganz kurz. Ja, es geht um das kopernikanische Prinzip, das im Wesentlichen nichts anderes sagt, du bist nichts Besonderes, also jetzt nicht du speziell, aber halt wir alle sind nichts Besonderes, also quasi, oder ein bisschen wissenschaftlicher gesagt, wenn wir ein Stück des Universums betrachten, dann ist es prinzipiell nicht anders als ein anderes Stück des Universums. Im kleinen Maßstab natürlich nicht, weil es macht einen Unterschied, ob ich mir jetzt hier die Erde angucke oder die Sonne oder sonst irgendwas, wirklich im kosmologischen Maßstab. Ja, überall ist halt jede Menge Galaxien mit jede Menge nichts dazwischen. Ja. Ja, egal in welche Richtung wir schauen, überall schaut es gleich aus. Wir sehen es, quasi unsere wissenschaftliche Erkenntnisfähigkeit hängt nicht davon ab, in welche Richtung wir gucken. Ja. Das ist einfach das kopernikanische Prinzip. Und jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem von der Uni Bonn Beobachtungsdaten zusammengetragen, die zeigen, dass dieses kopernikanische Prinzip eventuell nicht gilt oder nicht komplett gilt. Und zwar, ich lasse die ganze Theorie aber jetzt aus.
Es ist ein philosophisches Konstrukt, dieses Prinzip. Es ist keine Konstante.
Naja, sie ist halt durch Beobachtungen bestätigt worden. Also es gibt quasi keinen Grund, warum es nicht so sein sollte. Bis weil dann jetzt. Würde es bedeuten, dass wir einen ausgezeichneten speziellen Beobachtungspunkt haben. Ja. Da hast du auch ein bisschen Probleme mit den ganzen, mit der Relativitätstheorie zum Beispiel, die auch unter anderem sagt, es kann keine ausgezeichneten Beobachter geben und so weiter oder unter sehr speziellen Umständen. Und auch das, was wir bis jetzt gesehen haben, wir können ja erstens einmal durch die Beobachtung der kosmologischen Hintergrundstrahlung sehen, wie das Universum früher ausgesehen hat, wie die Materie kurz nach dem Urknall verteilt war. Und da war sie wirklich halt, da gab es keine, die war fast gleichmäßig verteilt, da gab es keine ausgezeichneten Regionen, also ein Eck, wo besonders viel war und ein Eck, wo gar nichts war oder sonst irgendwas. Jetzt und auch heute. Spannend. Auch heute bis jetzt hat es alles so ausgesehen, also egal wo wir hingeguckt haben, war alles gleich. Die haben jetzt Galaxien beobachtet und Galaxienhaufen beobachtet oder das Gas zwischen den Galaxien des Galaxienhaufens und haben die Helligkeit mit der Temperatur verglichen. Ich verlinke den Artikel in meinem Blog dazu, da könnt ihr die Theorien genauer nachlesen. Jedenfalls sollte da auch eben quasi, wenn du Galaxienhaufen in ähnlicher Entfernung mit ähnlichen Temperaturen betrachtest, dann sollte auch die Helligkeit des Gases zwischen den Haufen ähnlich sein.
Ja, leuchtet gesagt. Ein. Ja,
und das, was die sind, die haben 800 solche Galaxienhaufen untersucht und festgestellt, schaut man in eine Richtung des Himmels, dann ist dieses Gas dort um 30% dunkler, als es sein sollte. In der anderen Richtung ist es entsprechend viel heller als erwartet. Ja, diversen Störfaktoren, Beobachtungsdinger sind im Wesentlichen, haben die untersucht, mehr oder weniger ausgeschlossen. Und dass die Ergebnisse jetzt sagen, es kommt darauf an, in welche Richtung du schaust.
Ja, inwiefern kommt es darauf an?
Naja,
muss man eine 180-Grad-Drehung machen oder ist es?
Das kann ich jetzt nicht genau sagen, das steht in dem Fachartikel drin, den ich jetzt nicht offen habe. Also das gibt irgendwie so Richtungsabhängigkeit, du kannst nämlich in den Winkel sagen, aber das Fazit von dem ist, also du kannst die Daten dann erklären, wenn du davon ausgehst, dass das Universum sich nicht in alle Richtungen gleich schnell ausgedehnt hat. Weil wir gehen ja davon aus, das Universum dehnt sich aus, daran ändert sich auch nichts. Das ist jetzt quasi immer noch der Stand der Dinge. Wir gehen davon aus, dass das frühe Universum, da war alles gleichmäßig verteilt, die Richtung hat keine Rolle gespielt. Wenn sich das dann auch gleichmäßig in alle Richtungen gleich ausdehnt, dann ist der Zustand jetzt immer noch so. Schließen die daraus, du könntest eben dann diese Richtungsabhängigkeit in der Beobachtung kriegen, wenn sich das Universum unterschiedlich stark und schnell in unterschiedliche Richtungen ausgedehnt hat.
Aber warum sollte es das tun?
Ja, gute Frage, wissen wir nicht. Aber das ist halt quasi der Befund. Es ist noch zu früh, dass du jetzt sagst hier, dass das alles über den Haufen schmeißt, weil wir haben vor allem auch noch die dunkle Energie, die ich jetzt nicht erklären werde nochmal. Schade. Es ist genau ein Phänomen, das dunkle dafür Energie sorgt.
Dunkle Energie ist das, wo dunkle Materie draus gemacht ist, ne?
Nein, ist es nicht. das ist das von dem aus Star Wars ist dunkle Energie. Ja. Aber dunkle Energie besteht aus Midi-Chlorianern. Aber Nein, also dunkle Energie ist ein Phänomen. Wir wissen zwei Dinge über das Phänomen. Es existiert und es sorgt dafür, dass das Universum sich beschleunigt, ja, ausdehnt. Ja, das wissen wir seit knapp 30 Jahren. Wir haben aber keine Ahnung, was die Ursache des Phänomens ist. Und solange wir das nicht verstanden haben, haben wir auch die Sache mit der Expansion des Universums grundlegend nicht verstanden. Ja, das heißt, wenn wir vielleicht irgendwie mal draufkommen, was diese dunkle Energie ist, ja, also was dieses Phänomen verursacht, dann verstehen wir vielleicht auch, warum das Universum sich unterschiedlich schnell ausdehnt in unterschiedliche Richtungen oder vielleicht, warum es nur so ausschaut, dass es so ist. Also ja, vielleicht verstehen wir, dass das kopernikanische Prinzip anders zu verstehen ist. Also jetzt, also wir haben halt, es sind halt Anzeichen für etwas, das groß sein könnte, aber wir haben noch zu wenig Ahnung und Daten, um wirklich festzustellen, ob wir jetzt wirklich ein grundlegend anderes Bild des Kosmos brauchen oder nicht.
Trotzdem, das finde ich, das ist eigentlich die geilste Meldung des Tages heute.
Tja.
Also sowas finde ich ja immer total faszinierend. Ach, wie kriegen wir denn jetzt eine schöne Überleitung zur Werbung hin?
Ja, es gibt auch nicht so viel zu bewerben. Also es ist ja nichts passiert. Wir treten ja alle nicht auf. Es passiert nichts. Wir kommen nicht raus.
Samstag wollten wir uns eigentlich in Berlin sehen, ne?
Ja. Genau, ja, wir wären eigentlich jetzt diese Woche, ich wäre jetzt, glaube ich, schon, was haben wir heute, Dienstag, genau, morgen wäre ich nach Berlin gefahren, da hätte ich, da hätten wir so eine geschlossene, so eine Galashow gespielt, dann wären wir in Leipzig gewesen, in Dresden und Samstag wären wir in Berlin aufgetreten, das haben wir alles nicht, was schade ist, weil ich gerne mal wieder in Leipzig, Dresden und Berlin gewesen wäre, aber
ja, 2022 klappt das dann wieder.
Ja, irgendwann klappt das auf jeden Fall. Bis dahin bleibt das, was ich eh schon gesagt habe. Man kann uns im Radio hören, man kann uns jetzt auch auf der ScienceBusters Homepage in unserem Blog beantworten wir auch Fragen, die uns zugeschickt werden zu diversen Themen. Also ich bastel an diversen anderen Projekten. Mal gucken, wann die dann soweit werden, dass sie öffentlich sind. Ansonsten könnt ihr mich nur über diverse Bildschirme sehen oder Kopfhörer hören und dich nehme ich an auch.
Ja.
Bis wir uns live wieder irgendwo sehen, muss erst nochmal irgendwie, da soll Drosten gefälligst mal einen Impfstoff machen.
Ich meine, was ja, genau, das ist schon soll mal Impfstoff herzaubern.
Hat er noch keine wie Contagion in diesen Filmen? Das ist das genau. 90 Minuten und durch. Ja, also
nee. Contagion hat es auch, ich glaube, 163 Tage gebraucht.
Echt, ich habe den nicht
und
gesehen.
Und die mutige Wissenschaftlerin. Ah, guck ihn dir an. Ich weiß nicht, ob er immer noch so günstig ist, aber als das losging und ich die erste, das war glaube ich, das war die erste Woche meiner Selbstquarantänisierung, habe ich den geguckt direkt. Damals gab es den für 4 € bei iTunes zu kaufen, was recht günstig ist. Also kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ein super gemachter Film.
Ja. Kurz noch zum Rauschmeister. Hast du das gehört, was die Sprecherin von Trump über Covid-19 gesagt hat?
Um Gottes Willen, nein.
Die hat sich auch irgendwie beschwert, quasi nicht beschwert, gesagt, irgendwie, dass das, also dass viele Länder nicht vorbereitet sind und dass die mit dem Impfen nicht weiterkommen. Ich kenne Kontext, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wesentlich hat sie gesagt, Leute, das ist jetzt hier Covid-19, nicht Covid-1, ja, aber es soll schon weiter sein. Also die hat anscheinend irgendwie gedacht, da kam eben Covid-1, 2, 3 bis 19 und jetzt eigentlich sollten wir schon längst, also dann, wenn wir noch nicht weiter sind, dann stimmt da irgendwas nicht und China führt uns an der Nase rum, weil eigentlich müssten wir schon längst weiter sein.
Das ist wirklich, also was da in den USA gerade passiert, das ist, das ist wirklich ich finde das katastrophal auf mehreren Ebenen. Also sowohl gesundheitlich auch als auch intellektuell als auch moralisch, es ist Wahnsinn.
Ja, es ist alles ganz grauenhaft schlimm und schlecht und das ist das ideale Ende eigentlich für die Folge Nummer 100.
Recht hast du, Florian Freistetter, vielen Dank.
Danke, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.